So, Jungs, jetzt geht es los. Ja, wir fangen jetzt an.
Ladies and Gentlemen, liebe Haterinnen und Hater da draußen, mein Name ist Falk Pommer. Mir gegenüber sitzen die Co-Hosts dieses Podcasts. Zum einen der wunderbare, der eine, der einzige, der Mentalist, Max Rabe.
Haha, ich war gemein.
Ja, geil. Und aus Wien, die.
Und Koda ist auch
die
da.
Die nordbayerische Legende, der wahre Konstantin.
Nova!
Doppelpistole. Das reicht.
Okay. Oh ja, okay. Gut, Entschuldigung. Ey, richtig mieses Intro bekommen, aber naja, was soll's.
Ja, meine Freunde. Oh Mann, ey, mein Mikrofon ist ganz schön laut. Ich habe das jetzt mal runterreguliert für dich, Maxi, in der Post-Production, damit du Bescheid weißt.
Oh nee, ich hasse Schneiden.
Ja, wir sitzen heute hier wieder im Dreiergespann. Wie bei der einen oder anderen Swinger-Party und unterhalten uns heute über, ich weiß gar nicht, worüber wir uns unterhalten, aber Maxi...
Ich muss wieder so viel editieren hier.
Maxi ist richtig gut drauf, hat er gesagt, und jetzt bin ich mal gespannt, warum.
Also es sind ja verschiedene Sachen, aber die beiden warten ja schon den ganzen Tag, dass ich angekündigt habe, ich habe eine ganz, ganz wilde Story heute erlebt.
Gut ist drauf das, bin ich aber also nur... ich wette aber mindestens eine Duplone dagegen, dass die nicht so wild ist wie die Story, die mir Kona vor 3 Tagen erzählt hat. Aber darüber werden wir heute nicht sprechen.
Geil. Die wird leider unter Verschluss bleiben, aber die ist natürlich auch, ne, das ist
ein du darfst dann so sagen, ob Schmankerl.
Das ist ein richtig schönes Hintertürchen-Schmankerl, wie mein guter Freund Konstantin aus Wien sagen würde.
Konstantinopel.
So nämlich.
Warum fährt dein Homie Konstantinopel?
So, bevor jetzt hier Money bei uns verklagt, für seine Rhymes klar.
Ich möchte bitte nicht mehr eingeladen werden in diesen Podcast.
Ich meine, wir können ja erstmal ein bisschen anfangen, über das Training zu reden, deswegen geht's mir auch mega geil. Ich komme gerade aus dem Training und ey Leute, es läuft so Sahne. So, weißt du, warum soll man sich anstrengen, wenn man einfach stärker wird? Wenn man einfach nur die ganze Zeit übel stärker wird. Ich feiere es gerade so hart und ich warte nur drauf, dass mich irgendein Laster umfährt oder irgendwas passiert. Weil es laufen gerade wirklich alle Lifts gut und ihr wisst genau, was es heißt.
Jetzt hast du aber auch gejinxt, mein Freund.
Ihr wisst, ja, ich weiß. Aber ihr wisst ganz genau, was. Ich weiß ja schon, dass es kommt. So, wenn alle 3 Lifts gut laufen, dann ist es eine ganz kurze Zeit, bis sich ein schwarzes Loch bildet und du irgendwo so hart reinscheißt. Und ich bin vorsichtig. Bank ist okay. Ich hatte ja ein bisschen Schulterprobleme, habe deswegen erstmal auf 3 Tage reduziert und alle Topsätze rausgeschmissen. Ey, und wer sagt's? Auf einmal gehen meine Rap-Sets alle nach oben. Also was lernen wir daraus? Ohne Schmerzen benchen ist von Vorteil. Und ich werde jetzt langsam wieder welche reinnehmen. Aber ey Leute, oh, ich meine, Falk kann das nicht nachvollziehen, aber Kona, so eine richtig schöne Sumo-Session, das ist einfach was Feines, oder?
Boah, das kann schon wirklich was. Das ist schon was. Da kann Falks Bauerngehebe halt auch nicht mit an, nichts mit. Es ist einfach das Feeling hast du im Conventional nicht. Unmöglich.
Ja. Es ist einfach schon.
Also selbst wenn ich Sumo heben würde, hätte ich das Feeling nicht. Also.
Ich glaube, man kann das objektiv so beschreiben, dass einfach das Bessere heben. Das ist, glaube ich, eine relativ neutrale Beschreibung des Ganzen.
Ja. Und stimmt.
Nee, ey, ohne Scheiß, es fühlt sich so gut an. Ich kann einfach nur den Boden drücken und das Gewicht fliegt und Squats sind auf einem All-Time-High-Volume. Ich habe jetzt wieder in der Nähe des Openers, aber die Topsätze fangen auch an, einfach zu fliegen und alles geht einfach in die richtige Richtung. Ich bin einfach gerade sehr happy.
Ja,
und
sehr
vor allen Dingen, ich habe keine Schmerzen und kaum Muskelkater im Rücken oder irgendwas, also.
Keine Muskelmiets, das ist aber toll. Das hört sich richtig gut an.
Jetzt kommen wir zu den beiden Main Actors. Ich habe gehört, Kona steht ein kurzer Miet an. Falk ist gerade frisch in der Reha oder in Rehab. Wer will denn zuerst mal ein bisschen erzählen?
Ich mache mal zuerst, meins ist nicht so spannend. Also, ja, ich bin ja vor einigen Wochen zu PT and Plants, aka Emily Snee, in die Reha gegangen und habe da mein Knie ein bisschen in Auftrag gegeben. Und ich habe seit 2 Tagen auf jeden Fall verminderte Schmerzen beim Treppensteigen, which is crazy nice. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke.
Oh, Scheiße.
Nee, nochmal, komm, alles rein.
Ich meine, das Entensample.
Meine Beuge letzte Woche lief auch ziemlich gut. Es hat sich wirklich nach einer Beuge angefühlt. Das hatte ich wirklich lange nicht mehr, das Gefühl. Insane, wirklich gut. Und ja, ich beuge jetzt auch wieder in Flats. Ich habe mir extra Vivos gekauft. Das war auch ein richtiger Scheißakt. Da kann ich, ja, ich talk euch einfach mal through. Ich habe mir die Vivo Primus Lite 3 Knit in einer 44 bestellt. Die waren einfach mal ganz massiv zu groß. Weil ich sonst eigentlich überall eine 44 trage. Die waren einfach einen guten Kilometer zu lang. Dann habe ich die runter reduziert auf eine 43. Da waren die immer noch einen guten Kilometer, einen halben Kilometer zu lang. Dann habe ich mir die...
Wir wollen ja nicht übertreiben, ne?
Ja, dann waren die Light Knit und Primus Light 3 habe ich mir dann nochmal in einer 42 bestellt. Die Primus Light waren einfach so unendlich eng. Das hat richtig wehgetan an meinen Zehen. Und jetzt ist es Light Knit in der 42 in der wunderschönen Farbe Orange geworden.
Ich würde sagen, wir spielen auch mal eine Folge Schuh oder Transformer.
Ja.
Und dann droppt halt mal die Kritik.
Boah, da können wir aber auch irgendwie. Oh, wir müssen auch irgendwas mit Pornodarstellern machen oder so Pornotiteln.
Was ist denn los?
Okay, Falk. Willst du irgendwas noch erzählen?
Wir müssen mal nach dem Podcast nochmal privat sein. Ja, aber warum hast du jetzt nochmal neue Schuhe gekauft? Ich dachte, du hast doch die Avances.
Ich habe die Avances, ja, und ich liebe meine Avances eigentlich auch, zumindest für die Bank. Aber ich habe da ja die Sohle rausgenommen und ich trete die langsam durch, einfach die Dinge.
Okay.
Also no shit. Ich bin ja morgen wieder im Gym, da kann ich dir mal ein Foto machen. Da ist einfach unten auf der Ferse und am Fußballen vorne sind einfach so Dellen in der Sohle unten.
Also gar nicht mal so geil eigentlich für einen Schuh, der
das
100...
Ist nicht so fresh, ja. Das ist nicht so fresh, ja. Ja, vielleicht kann ich da mal ein Foto machen und an Events schicken und vielleicht schicken die mir einfach noch ein neues Paar zu. Nehme ich. Und dann, ja, kicken wir mal. Ansonsten, ja, ich bin sehr zufrieden mit meiner Rehab. Es geht in die richtige Richtung. Es macht mir Spaß, ins Training zu gehen und das finde ich toll. So, lieber Kona, erzähl doch mal, wie läuft deine Vorbereitung auf die steirische Meisterschaft?
Steirische. Und sag mal bitte für mich, wann die ist.
Die ist am 23.03.
Hm. Habt ihr denn schon Internet dort?
In der Steiermark, ja. Und da muss ich noch was zu sagen. Wir hatten ja mal vor ein paar Folgen dieses, wo ist denn das coolste Gym? Es war, glaube ich, Deutschland, ne? Und auch wenn es Deutschland ist, muss ich sagen, waren wir dort in einem Gym, im Ultimate Gym in Graz und das hat's auf jeden Fall so, ne, wenn man jetzt Deutschland und Österreich zusammennimmt, mit in die Top 5
geschafft. 23 geschafft.
Ja, okay. Nein, aber das ist sehr, sehr geil. Das ist so ein bisschen so ein kleines Das-Gym irgendwie und es ist so sehr, sehr, also nicht klein, aber es ist sehr kompakt und sehr familiär, das war irgendwie cool. Also ich war ja da im Vereinstraining letzte Woche und das war richtig cool. Also Ultimate Gym Graz, ja, dickes Shoutout. Ansonsten.
Haben die einen Werbevertrag mit uns? Oder
nein.
Hast du das jetzt gefreestyled?
Ich habe das gefreestyled. Okay. Dies ist keine, was steht da, Werbung. Ich
aber du weißt doch, dass du Werbung mit uns vorher absprechen musst.
Ja, ich habe keine 123 Euro bekommen, abzüglich Steuern.
Habt ihr irgendwas mit der Zahl 23?
Geht's so? Ja, wir sind Illuminaten.
Ah, du weißt schon, dass da ein Film mit Jim Carrey gibt, ne?
Ja.
Der überall die Zahl 23 sieht.
Ja.
Und dann irre wird.
Was ist denn das für ein fresher Ring? Bist du hier? Boah.
Ich bin Illuminat, hä?
Das interessiert mich nicht, jetzt erzähl über dein Training.
Okay, Entschuldigung, also Training läuft gut, so, weiter. nein, das läuft ganz gut. Also ich bin jetzt eigentlich erst in Woche 2 vom Peaking. Dementsprechend war ich natürlich letzte Woche in Woche 1 von meinem Peaking. Und ja, das war ganz okay. Das ist so ein, also im Heben war es sehr leicht. So ein Single mit 260 gehoben. Das ist natürlich jetzt wirklich sehr leichter Einstieg gewesen. Beuge war tatsächlich dagegen ein relativ schwerer Einstieg. Also war ich so ein bisschen, ich kam so fresh aus dem Deload und war so, hey, okay, Woche 1. Und es war schon relativ schwer so für mich. War aber auch okay. Und ja, Bank war ja ein bisschen gelähmt durch die Brustzerrung, die ich vor zwei Wochen oder drei Wochen, glaube ich, schon her hatte. Aber auch das wird so langsam wieder. Also das geht ganz gut. Ich bin ja auch bei PT and Plans. Witzig. Bei dem Willi. Und ja, zusammen mit Coach läuft das eigentlich ganz gut. Da kriegen wir das hin. Der war auch mit dabei noch beim Call, als ich mit Emily gecallt habe, um da auch alles richtig zu machen. Und hat sich
Coach in dem Fall immer noch Julian oder irgendjemand anders?
Ja.
Shoutout an den Bruder
übrigens. Shoutout an den Bruder Julian aus Köln. Nee, da bin ich ihm sehr dankbar. Der gibt sich da auch sehr Mühe und das gibt mir natürlich auch ein gutes Gefühl, wenn jemand da voll dabei ist. Auch bei diesem Rehab-Prozess, was er eigentlich nicht so eher machen müsste, wenn ich in dem Moment einen externen irgendwie ranhole. Ja, sehr, sehr cool.
Hast du schon irgendwelche Ziele, die du dir gesetzt hast für den Miet?
Nee.
Vielleicht. Das ist okay.
Ja, aber das sind eher einfach Ziele für mich. So, nö, sag ich jetzt hier nicht.
Nö, sag ich nicht.
Sag ich nicht. Du sagst uns im Nachhinein.
Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir echt nicht mal so richtig Zahlenziele oder so gesetzt.
Einfach 9 von 9 und reinballern.
9 von 9 ist ja richtig langweilig.
9 von 9 ist für Anfänger.
10 von 9.
Wäre natürlich gut, mal was Dickes zu beugen. Wäre es natürlich an der Zeit. Und ich meine, das Training aktuell hat es ja auch so ein bisschen, oder predicted das ja auch. Aber you never know, denn Wettkampf ist kein Training und Training ist kein Wettkampf. Ja, aber da ich jetzt ja letztens 305 im Heben noch gesingelt habe, so plus minus irgendwie nochmal da was drauf zu packen, wäre natürlich geil.
Was ist die nächste Runde? Klammerzahl, Scheibenzahl? 325 dann, ne?
15. Ja. Er ist auch schon eine Big Plate. Immerhin. Sieht auch gut aus.
Oh ja, das ist sehr fresh.
Stimmt.
Das ist sehr fresh.
Ja. Und ja, sonst war ja jetzt, hab ja vorhin schon mal off Podcast bequatscht, noch der Umbau vom Gym, vom Das Gym. Und da gehe ich jetzt natürlich auch ins Peking mit einem geilen neuen Powerlifting-Bereich, der wirklich cool ist. Bin mal gespannt, wie es da so laufen wird über die nächsten Wochen.
Coole Atmosphäre macht da schon mal so aus.
Ja, safe. Auf jeden Fall. Ist ganz wichtig. Für mich zumindest.
So, ich nehme das mal als gute Überleitung hier, die Wettkampfvorbereitung. Ich habe euch ja schon gesagt, ihr solltet mal raussuchen, was sind die verrücktesten Stories, die eure Trainees mal gerissen haben. Und wollt ihr es mal anfangen oder soll ich
hab,
mal
raus? Also mir ist ehrlicherweise nichts richtig Krasses aufgefallen. Bei Vadim ist halt so, dass ich ihm ständig hinterherreiten muss wegen irgendeinem Kram, aber ansonsten ist eigentlich, weiß ich nicht, habe ich jetzt nichts, fällt mir nichts ein, was irgendwie total erzählenswert ist und überkrass, aber vielleicht habt ihr da irgendwas.
Also das Ding ist, ich habe das Gefühl, Maxi hat so wirklich die Überstory.
Ich habe eher Angst, dass ihr dann gleich übelst enttäuscht seid, aber.
Also deswegen packe ich immerhin mal eine Story aus. Der war mal letztes Jahr bei mir im Coaching, es war so ein bisschen jüngerer und es war so ein richtiger Fit-One-Lifter. Also wirklich nur für den Instagram-Cloud geliftet und auch wirklich nur eigentlich Deadlift stark trainiert oder auch generell gemacht. Und dann hatten wir so, ich glaube, 2 Trainingsblöcke oder so. Und im zweiten Trainingsblock habe ich dann, oder ich habe es schon im ersten implementiert, aber im zweiten dann vertieft so, dass wir einfach ein bisschen an seinem Slackpull arbeiten, weil der Bruder hat einfach nur so an dieser Stange gerissen. Der hat so, ich glaube, damals 240 gehoben, glaube ich.
Ist ja nicht schlecht.
Irgendwie so 240, 250, so in der Range. Also auf jeden Fall nicht schlecht. Aber wirklich, Technik war grauenvoll. Und ne, dann natürlich so Sachen gemacht, wie zum Beispiel Tempo-Tenis-Deadlifts. Das hat ihm sehr, sehr schnell geholfen. Dann haben wir auch so ein bisschen so bei einem PT das gelöst, was ich mir vorstelle, was bei ihm gut funktionieren kann. Und das hat es dann auch wirklich sehr schnell. Und dann war der war davor noch nie im Coaching und hat dann das war so ganz am Anfang vom Coaching noch, hat dann den Plan bekommen und ich habe dann Woche drauf, was ich mache, ja, ich plane ja immer so Woche für Woche, nicht einen ganzen Block durch, so wie es glaube ich jeder auch macht. Hat er dann
normale Mensch auf jeden Fall.
Ja, ich kenne auch ein paar andere, die das nicht so machen. Aber das sage ich jetzt hier nicht. Du weißt ja, genau, wenn du das hörst, lieber piep, was wer gemeint ist.
Da muss ich jetzt aber gleich mal hinterher noch droppen.
Und auf jeden Fall war dann Woche 2 und er so, ich mache ja dasselbe wie letzte Woche. Und ich so, oh, habe ich dem einfach nur copy-pasted und nichts geändert. Schau so rein, andere Ranges, andere RPEs. Ich so, nee, ist doch sind doch ein paar Sachen geändert. Ja, aber ich mache ja dieselben Übungen nochmal. Und ich so, ja, wir machen jetzt jeden Montag und Mittwoch und Freitag und Samstag eigentlich immer dieselben Übungen, nur ändern sich RPEs, Rep-Zahlen und das Gewicht. Er so, so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Ich so, was hast du dir denn vorgestellt? Ja, dass wir halt so, dass du mir jeden Tag eigentlich immer was Neues gibst. Und dann habe ich mit ihm so einen Call gemacht und habe ihm mal erklärt, wie es läuft. Habe es ihm mal ein Beispiel gezeigt von anderen Athleten und hat das auch verstanden.
Und das sind Trainee weniger.
Nein. Dann Block 2, also erstmal Block 1. Er hat so, glaube ich, 1,5-2 Monate irgendwie gar nicht gezahlt. Und der war aber auch Schüler. Und da habe ich so gesagt, ey, das ist jetzt nicht so Stress, weil ich will erstmal, dass du stark wirst und dass wir einfach so ein bisschen was aufbauen. Wenn ich dann jetzt die ganze Zeit so hinter ihm stehe, ey, los, Geld jetzt her, fand ich das auch ein bisschen wack. Würde ich jetzt anders machen, auf jeden Fall. Aber ja. Auf jeden Fall beim Block 2 hat er dann einfach mal gemeint, das war Woche 2 vom Block, da stand ein Single at 7 im Heben an, weil er wollte unbedingt Deadlift Single. Ich so, ja, okay, passt. Ja, hab auf Plan geschrieben, machst du 2,10 bis 2,20, so in der Range. Krieg ewig kein Video. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, ich sag am Ende der Woche, ey, hast du nicht gefilmt? Du filmst doch wirklich immer deinen Scheiß. Ja, da ist mir was dazwischen gekommen, aber ich habe dann heute gehoben und ich habe dann heute 2,50 attempted. Und ich so, wie jetzt? Ja, weil ich habe das Gefühl, ich kann ja die Technik jetzt, nach den letzten so 3-4 Wochen habe ich das voll drauf und wollte es dann mal probieren, weil ich habe das Gefühl, ich brauche mal was Schweres. Und ich so, okay,
hast du ja nicht 3 Wochen trainieren lassen ohne Maxout?
Ja, habe ich gefilmt, hab's aber 3-mal probiert. Und ich wusste schon, was wird gleich kommen? Schickt er mir Video, 2,20 im Warm-up, oben der Griff aufgegangen. Schon komplett hässliche Technik. Packt 2,40 drauf, 2,40 vom Boden gerissen, die sind natürlich überhaupt nicht gegangen. Und dann hat er nochmal auf 2,50 hochgeladen. Und ich so, wieso hast du denn nochmal hochgeladen? So, die 2,40 hättest du die mit sauberer Technik gezogen, dann wären die dir auch gekommen. Du hast sie einfach nur bis zum Knie so weggerudert. Ja, ich dachte, wenn ich die halt jetzt nochmal sauber mache, die 2,50 und nicht so hässlich wie die 2,40, dann wird es schon. Hat gezogen in dem Video, ist nichts passiert. In dem Video, immer noch, das war so 30, 40 Sekunden Video, in dem Video, kurz aufgestanden, Hände ausgeschüttelt, greift nochmal zu den 2,50, zieht nochmal, die gehen wieder natürlich nicht vom Boden, er nimmt sich neue Kreide, immer noch in demselben Video, innerhalb von diesen 30, 40 Sekunden, nimmt neue Kreide, probiert's nochmal, es geht natürlich wieder nicht. Ich guck mir dieses Video an, ich so, nein, was soll ich ihm sagen? Was soll ich ihm sagen, dass ich, was ist der für ein Hundesohn? Was soll ich tun? Ja, also.
Man muss ja immer überlegen, was hilft in der Situation jetzt am meisten. Aber in der Situation hätte das wahrscheinlich am meisten geholfen.
Ich habe auch wirklich gesagt, was Bro. Bist du? Du gehst jetzt mal an dein Handy, wir machen jetzt mal einen Call und ich sag dir jetzt mal meine Meinung dazu. Und dann in dem Call habe ich ihm auch gesagt, ey, verpiss dich einfach. Also, okay. Jetzt natürlich nicht so, aber. Ich habe halt einfach gemerkt, so
wissen Sie sich bitte.
Den juckt es halt gar nicht. Ne? Der will Sie einfach Arschloch. Nur die ganze Zeit seine Insta-Lifts irgendwie hochladen und will da ein bisschen auf Insta flexen. Der hatte auch zum Beispiel immer Beltless gehoben mit der Begründung, ja, mein Bauch ist zu stark. Da kann ich richtig bracen und der Gürtel, der würde mich nur behindern, weil ich habe ja schon einen starken Bauch.
Hm. Ja. Alter, aber da kanntest du noch was lernen, ne?
Nee. Absolut nicht. Also ich hab gelernt wieder mal, dass die Dummheit der Menschen tatsächlich wirklich keine Grenzen hat, ja.
Aber ich muss ja richtig dicke Props aussprechen, dass du dann einfach so hart durchgreifst und sagst, nee, komm, hat hier keinen Sinn mehr.
Ja, also shoot. Das war ja jetzt nicht nur das eine Mal, sondern das gab ja schon öfter so Sachen, wo ich mir dann auch gesagt habe, okay, Alter, ich schau mir das jetzt noch mal ein bisschen länger an. Mhm. Und schau mal, was dann passiert. Und bei ihm hast du halt gemerkt, er hat so null Bereitschaft eigentlich, da irgendwas draus mitzunehmen oder draus zu lernen, sondern es war eher so, er sucht jemanden zum Blamen, wenn der Plan nicht funktioniert.
Ja, man muss man ja auch sagen, hey, ich glaube, das funktioniert für uns beide nicht. Das ist gut. Und dann.
Das habe ich auch gesagt, so, hey, du suchst, glaube ich, in einem Coach was ganz anderes, was ich dir geben kann. Und dementsprechend schau lieber, dass du wirklich einfach, ich habe auch noch nett natürlich gesagt, ich habe nicht gesagt, verpiss dich, du wundervoller Mensch, sondern ich habe es natürlich nett verpackt irgendwo. Aber ja, das war auf jeden Fall eine prägende Erfahrung aus dem Coaching. Ich habe immer noch kein Geld bekommen übrigens.
Ja, da kann ich leider nicht mithalten. Also ich habe solche Stories in dem Ausmaß habe ich einfach nicht. Also es ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass so Leute, die so aus dem Commercial Gym Training Bodybuilding Style kommen und dann anfangen bei mir irgendwie Doubles at Six zu machen in Grundübungen, dann sagen, ja, ich will mal wieder ballern so in der ersten Woche und dann merken sie in Wochen drauf.
Ich will in der ersten Woche wieder ballern, Bruder, lass mal.
Ja, ja, wirklich. Also das sind
ganze drei Tage, was ist los?
Ja, ja. Irgendwie, ja, ich will mal so, weil die haben halt immer so Kniebeuge at Reps and Reserve 0 geballert und dann aber auch mit der absolut geisteskrank beschissenen Technik.
Ja.
Und dann fängst du an, ja, wir machen ja erstmal ne, Piano, Freunde, und dann schauen wir mal, was wird. Und dann.
Ich glaube, manche Leute müssen auch erstmal richtig lange Plateau haben, dass sie es erstmal wertschätzen, dass sie einfach stetigen Fortschritt schätzen und nicht immer nur testen.
Aber, ja, voll. Ja, Maxi, erzähl mal.
Jetzt zieh ich mal hier nach. Also, es steht ja nächste Woche, also nächstes Wochenende, in 6 Tagen quasi, ist ja bei uns Landesmeisterschaft. Und ich habe da ein paar Trainees, die starten und hatte jetzt am Wochenende schön so ein Attempt-Sheet für alle fertig gemacht. Hab bei allen den Mizo eingetragen in der App, ne, und dann auch den Taper und alles, was dazugehört. Hatte auch mit allen außer einem in Call schon, wo wir so ein bisschen die Strategie besprochen haben, kann ich auch nur empfehlen, sich wirklich hinzusetzen und Ziele zu formulieren und die dann auch zu gewichten. Das hat wirklich viel geholfen und ja, aber mit einem habe ich es noch nicht geschafft. Das war dann für den nächsten Tag verabredet und den Athleten habe ich auch vorher gefragt, ob ich das erzählen darf. Und ich war heute Morgen, ich sage einfach mal, was passiert ist. Der Athlet hat aus Versehen den Mittag heute trainiert.
Hä? Wie jetzt?
Der hat heute den Miet gemacht. Ich hatte den Miet halt für den Tag eingetragen und der ist durcheinander gekommen mit den Tagen und hat heute einfach den Miet gemacht.
Hä, aber dir muss doch als Trainee klar sein, dass du.
Hä? Boah, Alter, okay. Wie hast du reagiert? Ich bin gespannt.
Ich bin heute Morgen aufgestanden und hatte den ersten durch und dann kriege ich so eine Nachricht. Ja, Herr Kreuzheben, soll ich da selber das Gewicht dann wählen? Irgendwie ist ja auch gar nichts zum Protokollieren da. Ach so, nee, jetzt habe ich ja, hier kann ich ja ausklappen, alles cool so. Und ich so, ja, hat sich's denn erledigt? Und dachte so, hä? Der hat doch gar keinen Deadlift heute. Und dann habe ich geschaut und dann denke ich so, hä, nee, ist ja gar kein Deadlift. Und scroll so runter und ich denke mir so, ja, okay, morgen wäre nochmal eine Einheit und vielleicht irgendwie nicht eindeutig gewesen. Auf einmal scroll ich runter und sehe, dass da Zahlen drin sind am Mittag. Also du kannst es nicht verwechseln. Der Athlet meinte, die Google Sheets hier ist abgestürzt, aufgemacht und dann war es woanders hingescrollt. Und ja, wir sehen, das Peaking kann manche Leute echt richtig fertig machen. Also hey, also es sind, ich glaube, 2 PRs geflogen und 9 von 9. Und jetzt können wir sehr unaufgeregt in den Miet starten, weil der Miet ist schon durch. Also ich muss sagen,
voilà, mach nochmal.
Also die Person regeneriert sehr gut und da sind sogar eher so Kopfprobleme oder so psychisch, dass man sich das traut. Und ja, ich bin gespannt. Also jetzt ist die Confidence da. Ich muss jetzt aber den Plan umschreiben. Aber ich habe erstmal, ich habe die Nummern gesehen und dann außer den letzten Deadlift war schon alles eingetragen. Und ich denke so, hä, okay. Irgendwie vielleicht fürs Estimated 1RM oder irgendwelche Versuche schon eingetragen. Und dann sehe ich aber so Notizen auf einmal so, ja, zweite Miss Groove drin. Und ich denke nur so, what the fuck? Und dann sofort versucht anzurufen, keiner reicht. Dann habe ich im Gym angerufen. Und ich sage, sag stopp, stopp.
Alter, Maxi ist richtig investiert.
Und dann habe ich noch in die Notizen geschrieben, ruf ihn mal ganz schnell an, sodass ihr es im Sheet sieht. Und dann, ich weiß nicht, wie das passieren kann. Und da steht auch gar kein Tag mehr, ne? Normalerweise Tag 3, Tag 4, da stand echt so Meet, das Datum steht auch drunter. Und es ist auch quasi immer auf derselben Höhe, die Tage. Also das war schon eine geile Leistung. Also das habe ich auch noch nicht erlebt. Aber da wäre es auch nichts gegangen bei dem Wettkampf. Wirklich nur um PRs reinfahren. Und ja, also noch Glück im Unglück quasi gehabt. Und also ich war dann echt froh, dass da kein Lift gefällt war oder irgendwas. Das wäre dann richtig zerstörend und so. Ja, jetzt haben wir schon quasi die Meet fertig vom
Meet. Ja, perfekt. Jetzt ja. Ab in den Deload.
Digga, ich hab auch gesagt. Das habe ich wirklich noch nicht erlebt. Und das ist geil, aber das spricht für blindes Vertrauen. Ja, klar, hast du dich da nicht gewundert? Ist. Naja, war schon ein bisschen komisch, das habe ich noch nie gesehen, aber ich.
Ja, ich meine, das ist halt sowas. Ich will nicht sagen, dass. Also, es kann natürlich passieren, das sehen wir ja hier. Aber du musst ja auch eigentlich selber als Athlet genau wissen, wann dein Wettkampf ist und wie das so hin zum Wettkampf läuft, oder? Also, da solltest du dir ja auch ein paar Gedanken machen.
Also, das war schon echt ein starkes Stück. Da wusste ich auch erstmal nicht, was ich sagen sollte. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, gut, eigentlich. Ja, lief ja gut, ne? Also,
PRs
ich gebe euch mal up-to-date, ob das dann, ja, also wie gesagt, da ging es auch um gar nichts. Und das wäre jetzt sowieso nur neue PRs einfahren. Und ja, haben wir gemacht. Und jetzt, also die Laune ist on top. Jetzt gehen wir in den Wettkampf und können ja nur gewinnen. So.
Wann ist der Wettkampf?
Am Samstag.
Okay.
Ja, ist auch noch Zeit. So.
Also noch entspannte 5 Tage. Ja, ich habe nochmal den Taper umgeschrieben. Löschen, löschen, löschen.
Nochmal komplett
noch neu tapern. Drücken hin und dann. Ja, das war's.
Ja, interessante Geschichte. Geil, sehr schön.
Hardcore.
Ich habe als angekündigt wurde, dass ich wieder im Podcast Schmottcast bin, habe ich eine kleine Umfrage gestartet, ob jemand Fragen irgendwie noch hat, die er gerne beantwortet haben wollen würde. Und die habe ich natürlich mitgebracht. Also wenn wir die machen wollen.
Naja, schieß raus.
Schieß raus.
Q&A.
Okay. Also erstmal die wichtigste Frage, die wahrscheinlich alle ein bisschen interessiert. Wann kommt OnlyFans von Falk?
Wenn ausreichend Interesse bei mir angemeldet wird.
Ach, dann aber sofort, oder wie?
Ich werde Falk sofort schreiben.
Ja, weiß ich nicht. Also jetzt aktuell ist es auf jeden Fall nicht geplant. Ich wüsste auch ehrlicherweise nicht, welchen Content ich da hochladen sollte.
Powerlifting-Content.
Ach so, na klar, ja sicher. Eigentlich OnlyFans ziemlich geil, auch so als, okay, wir vertreiben Knowledge für Money.
Plattform. Ja, klar. Das ist, glaube ich, auch die Main-Einnahmequelle und das Geschäftskonzept.
Ja,
beziehungsweise halt Boobies.
Ja, und davon hast du ja
oder welche dicke Stierhoden.
Okay, dann jetzt zu den wirklich sinnvollen Fragen. Wann kommt absolute Wettkampf-No-Gos? Ich weiß nicht, also das tatsächlich so wurde das reingefragt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so als Athlet ist, als ich weiß nicht, Coach, was vielleicht an uns an dem Wettkampf stört, oder wie man sich die Netiquette.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, den Meet nicht schon eine Woche vorher machen.
Das kommt sehr gefährlich, ja.
Okay. Da muss man schon wissen, was man macht, ne?
Ich würde mal eine halbwegs ernsthafte Antwort darauf geben. Ich finde es immer ganz günstig, wenn man sich als Coach, Coachin oder externe Person einfach mal nicht in den Kram anderer Beteiligter reinhängt. Wie das aussieht und wie man das bewertet, bleibt natürlich jeder Person selbst überlassen. Aber stellen wir uns einfach mal vor, ich bin jetzt auf einem Wettkampf und wir sind im Warm-up und machen gerade einen Lift, was weiß ich, Beuge, blablabla, hoch und runter. Und irgendjemand Externes kommt dann dazu und sagt dann, oh ja, da müsst ihr aber aufpassen wegen Tiefe. Oder, oh ja, die sind aber schon ganz schön schwer. Weiß ich nicht, ob ihr vielleicht euren Opener nicht nochmal runtersetzen solltet. Solche Geschichten meine ich. Das ist dann einfach nicht
angebracht. Muss ja immer für Coach, ne? Athlet generell, nicht irgendwelche gut gemeinten Tipps. Das sollte man echt sich verkneifen, glaube ich.
Egal, ob die gut oder nicht gut gemeint sind. Einfach Schnauze halten.
Das zu 100%. Also, gibt's, redest du aus Erfahrung, frage ich gerade?
Nicht unbedingt aus Erfahrung direkt am Wettkampftag, aber so ein bisschen drumherum auf jeden Fall.
Okay, ja, das ist natürlich schon richtig mies. Kann ich nachvollziehen. Was man auch tatsächlich nicht machen sollte, wenn jemand nett smalltalkt, also Coach zu Coach oder Betreuer zu Betreuer, und man macht so ein bisschen Spaß. Jo, die Plattform ist ja rutschig, da tun wir uns ein bisschen Cola unter die Füße. Dann sollte man auch nicht ein kleines Maxi Piep einfach ganz kurz einmal drüber.
Ich wollte sein, auch sagen, das war das andere Thema. Sagen,
wenn ich das sehe, dann gehe ich aber zum Kampfgericht. Das sage ich dann, das melde ich.
Das kann man zum Beispiel auch sein lassen, sondern man kann einfach ein bisschen einfach ein stabiler Typ sein. Wäre auch möglich.
Und einfach mal mitlachen kurz.
Mit dem Falk und Kona ihre persönlichen Traumata verarbeitet haben.
So, okay, jetzt kommen wirklich sinnvolle Sachen. Also, ich finde, als Athlet, es war sinnvoll für uns. Also, ich finde, als Athlet, was ganz wichtig ist, ist wirklich dieses, dass man einen Wettkampf, das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, Wettkampf ist kein Training und Training ist kein Wettkampf. Und, so wie es auf dem Wettkampf passiert oder das, was auf dem Wettkampf passiert, ist halt Teil des Wettkampfs so. Und dein Training spiegelt jetzt nicht einen Wettkampf wider und auch deine Wettkampfleistung spiegelt vielleicht nicht irgendwie wider, dass du schlecht trainiert hast, dass du sehr gut trainiert hast oder sonst was, sondern es ist halt einfach ein Teil des Ganzen. Klar, man will es natürlich immer so als einen geilen Abschluss vielleicht von einem Training irgendwo sehen, aber ich finde, man soll das auch nicht zu hart sehen und dann sagen, ey, ja, aber Training war ja eigentlich so gut, habe ich gedacht, dann war Wettkampf scheiße, also war ja Training irgendwie doch scheiße. Also ich finde, da sollte man so ein bisschen versuchen, auch wenn es schwer ist, Objektivität mal da einfach so ein bisschen walten zu lassen.
Ich glaube, auch eine ganz wichtige Sache habe ich gemerkt bei der Zielsetzung, dass man sich nicht erst Ziele für den Wettkampf steckt, und dann guckt, na, wie kriege ich die denn hin?
Ja.
Sondern, dass man erst guckt, was ist denn realistisch drin und danach Ziele formuliert. Und nicht sagt, naja, ich will auf jeden Fall aufs Treppchen oder ich will auf jeden Fall, weiß ich nicht, eine runde Zahl knacken oder so. Man sollte sich wirklich erst angucken, was ist gerade realistisch möglich und danach kann man Ziele formulieren und man sollte die vielleicht auch ein bisschen stacken. Und diese Ziele sollten auch nicht auf der 50-50-Basis sein. Also so zu 50% könnte es klappen, zu 50% nicht. Ich gehe da mal gerne so vor, erstmal beweisen, dass man es kann. Und dann lieber realistische Versuche nehmen, ein bisschen tiefer stapeln. Versuche, wo man sagt, ich nehme lieber 2,5 Kilo weniger, aber dafür weiß ich zu 80-90%, dass ich den schaffe, anstatt zu sagen, ja, wird so eine 50-50-Geschichte. Und wenn man dann aber weiß, man kann auch richtig nahe der Belastungsgrenze unter Wettkampfbedingungen nach 3 Lifts oder nach 2 Disziplinen vorher schon, kann da an seinem Maximum gut performen,
ja,
dann kann man das beim nächsten Mal auch dann aufrufen. Aber ich finde, das sollte man sich erstmal verdienen und vor allem die ersten Meets halt nicht zu hohe Ansprüche an sich selbst schicken.
Ich habe noch ein anderes No-Go aus Richtung des Veranstalters vielleicht oder so ein bisschen der Orga-Crew. Dazu eine kleine Anekdote von der DM 2023 aktive. Da sind Kona und ich uns auch gekonnt blind sind wir aneinander vorbeigelaufen auf jeden Fall.
Ja, da kannte ich Falk noch gar nicht, glaube ich.
Ja, oder? Nee, ich habe Laura ist, glaube ich, mit Isa zusammen gestartet oder so.
Ja.
Ich weiß aber nicht, wer sie betreut hat.
Julian.
Ja, das kann sein. Auf jeden Fall habe ich dich dann im Publikum gesehen und da saßen wir dann hinter dir und dann, ich so, ah shit, das ist ja Kona. Egal, das ist jetzt auch nicht so wichtig, auf jeden Fall. wir schreiben das Zeitalter des Kreuzhebens an diesem Wettkampf und befinden uns im Zweitversuch. Ich gehe zum Sprecherannahmetisch, bliblablub, sag für Isas zweiten Versuch an mit dem Zettelchen, ne, man kennt's. Und ich kann es jetzt nicht mehr genau reproduzieren. Ich glaube, wir haben 186,5 gemeldet oder 186 auf jeden Fall gechippt, weil es ein deutscher Rekord sein sollte. Ich gehe hin, sag hier 186 für Isa müsste deutscher Rekord sein, deshalb der Chip. Und dann sagt der Dude, ja, keine Ahnung, was hier deutscher Rekord ist, das musst du doch wissen. Ich so, dann kann ich ja auch melden, was ich will. So, dann, also wenn du nicht weißt, was hier deutscher Rekord ist, kann ich ja auch jeden Popelscheiß chippen lassen. Ja, und dann so, ja, ich nehme mir mal die Liste hier. Oh, war dann total genervt und ich dachte mir so, ist das nicht irgendwie so ein bisschen dein Job jetzt zu wissen, was hier so die deutschen Rekorde sind? Und wenn die eh in Reichweite sind, musstest du das doch ein bisschen im Blick haben, oder?
Das hatten wir auch bei der Bank LM hier in Berlin-Brandenburg. Da mussten wir erstmal den raussuchen, was das der Rekord ist. Die mussten das auch vorher lustig. Nicht nachgeguckt. Und bei einer Bank LM ist ja jetzt nicht so viel nachzugucken, ne?
Ja, ja, genau, eben.
Also ging es halt auch um Chippen. Da ging es jetzt nicht um Brechen, da ging es halt auch um Chippen.
Ja.
Ja, sowas ist immer schade, weil das raubt so ein bisschen Nerven dann irgendwie, weil du denkst so, ah, oh, fuck, ist das jetzt überhaupt richtig? Aber ich meine, so eine Liste auszudrucken und sich einfach irgendwo hinzulegen mit, was sind die Rekorde und wie kann es dementsprechend aussehen? Und wenn halt ein Rekord gebrochen wird, dann schreibt man halt mit Bleistift den neuen rein und hat dann wieder eine bessere Übersicht. Ist ja schon mal gar nicht, gar kein schlechter Anfang.
Ja, mich hat es jetzt in dem Moment überhaupt nicht abgefuckt, weil ich ja vorher wusste, was der Rekord war.
Ja.
Also wir haben das ja vorher alles nachgeguckt und so und ich bin halt so hin, so ein bisschen auf freundlich so, ja, wir würden hier chippen, das müsste ja der Rekord sein. Richtig, so. Einfach nochmal so nachgehakt und dann war der super angepisst, weil der jetzt dachte, ich weiß nicht,
weil er seinen Job machen sollte. Nein!
Ja. Oh shit, okay. Ja, so ein bisschen war das. Aber ansonsten hatte ich noch nicht so viele krasse No-Gos auf Wettkämpfe. So.
Also ich meine, so generell, wenn man als Athlet was mitnehmen will, wir haben in unserer allerersten Folge, also zumindest in unserer Folge Nummer 1, haben wir eine komplette Folge über Wettkampfvorbereitung, wo man vor allen Dingen als Anfänger alles drauf achten soll, gemacht. Da könnt ihr gerne nochmal nachhören, da gibt's zig Punkte, die wir angesprochen haben.
Maxi, du bist ein kleines Werbegenie, weißt du das?
Tja, warum bin ich dann trotzdem so arm?
Okay, mit dieser traurigen Überleitung machen wir Frage 2.
Sagt er, während er allein in seiner 120 Quadratmeter Wohnung in Berlin sitzt. Chillig.
Allein. Die Frage fand ich ganz cool, das ist natürlich sehr subjektiv. Ich formuliere die mal ein bisschen um, dass die jetzt hier passt. Wer ist eurer Meinung nach oder welche sind eurer Meinung nach die drei besten Coaches der Welt? Machen wir mal die drei besten Coaches. Einfach jetzt für
Joey uns. Joey Flex, Mikey D und wen gibt's noch? Ja, das ist echt schwer.
Und ich. Naja, finde ich auch sehr schwer. Also ich weiß es wirklich nicht. Also ich kann drei coole Coaches sagen. Ich denke, die sind.
Ja, also die Frage ist natürlich auch, ne, was heißt, oder wie definiert man jetzt den besten Coach? Ist der beste Coach, der am meisten Weltmeister macht, der am meisten Rekorde bricht, der am meisten Knowledge hat? Also, ne, das ist natürlich schwierig, aber okay, dann fragen wir anders. Was sind denn drei sehr coole Coaches?
Wollen wir vielleicht die Frage in die Richtung formulieren, dass wir jeder drei Coaches nennen, bei denen wir uns vielleicht sehen würden? Also, wenn wir uns jetzt entscheiden müssten, drei Coaches, denen wir uns anvertrauen würden, das wären die.
Okay.
Und das vielleicht aktuelle Coaches rausnehmen, weil dann müsste ich ja schon sagen, ja, also wüsste man ja schon.
Also ich sag, bevor ihr es sagt und mir das wegnimmt, Steve DeNovi finde ich von PRS Performance extrem beeindruckend, wie viel Gedanken der sich macht und wie lange er sich wirklich intensiv mit Sachen beschäftigt und wirklich zu neuen, coolen Cues, Konzepten kommt, die einfach Sachen vereinfachen oder mehr streamlinen. Und das, finde ich, macht es auf jeden Fall einen großen Prozess von Coaching, finde ich.
Und das ist jetzt dein Top 3, Top 1, Top 5?
Nee, ach, das ist mir zu schwer. Ich sag einfach jetzt drei, die ich cool finde. Ja, Joe Stanek verfolge ich zurzeit viel und das finde ich einfach beeindruckend, was der gerade aus Austin Perkins rausholt. Ich finde, alle sagen immer, ja, der hat Talent, so viel Talent. Ich so, ja, klar hat der Talent, aber trotzdem, wenn du den Weltmeister einfach trippelst, was der vorher an Weltrekorden gemacht hat, dann gehört er nicht nur Talent dazu, dann musste auch einfach vieles stimmen, finde ich. Und ja, also wie er vor allen Dingen dieses Training, dass er auch zeigt, dass man Training so krass an jemanden anpassen kann, dass er halt, obwohl er schon extrem stark ist, noch Fortschritte machen kann, also wirklich krasse Fortschritte, ja. Finde ich sehr beeindruckend. Ja. Muss aber dazu sagen, man weiß halt immer nicht viel über die Leute, ne? Das vielleicht, also wie viel da wirklich Knowledge und Glück dabei spielt, dazu kenne ich ihn jetzt noch nicht zu gut. Hör mal viele Podcasts so. Und einen dritten, mach erstmal weiter. Ich weiß mal, wenn es wieder einfällt. Oder ob ich einen klaue von euch.
Alter. Kona, hast du schon
irgendwelche? Ja, ich hätte so eine Top 3. Also, das sind einfach Leute, die ich sehr feiere. Das ist natürlich auch einmal Steve Lenovi. Also für alle auf Instagram unter @PRs_Performance, glaube ich, zu finden. Punkt Performance, unterstrich Performance, irgendwie sowas.
Ja, PRS Performance, ihr findet es auf jeden Fall.
Ja. Das wäre Nummer 1. Dann glaube ich tatsächlich so der Swole Fässer. Den finde ich auch ziemlich cool. Also ich finde so die Ansätze, die er so, oder ich verfolge sehr viele Athleten und ich finde die Ansätze, die haben, sehr cool. Weil es ist eigentlich ziemlich straightforward. Es ist nicht so der super abgespacede Biomechanik. Du musst jetzt hier noch dein Gelenk um 3 Grad nach innen rotieren. Dafür gibt's noch 9 Übungen. Geil, sondern es ist richtig basic. Aber irgendwie macht jeder trotzdem irgendwo einfach einen geilen Progress.
Ich glaube, ich finde auch basic. Du sagst immer so basic, aber es ist einfach so straightforward, ne?
Genau, ja, also ja, das trifft's besser.
Oder das Training sieht jetzt nicht super fancy aus, aber es hat genau das, was er braucht, so, ne?
Ja.
So in der Form vielleicht basic.
Ja, das trifft schon gut. Und der letzte, schönen Gruß natürlich an der Stelle an Henrik Berg, auch der süße Zuhörer, ist natürlich der Average Seed Oil Hater Papa Nori. Das ist natürlich auch ganz klar.
Ey, ohne Scheiß, ich habe auch überlegt, warte mal, Nori?
Ja.
Wen meinst du jetzt?
Papa Nori, Sean Noriega.
Ja, okay. Ich muss sagen, was soll man, ich bin ja auch immer dafür, dass man Persönliches und Professionelles trennen kann.
Das ist, ja.
Und ja, ja. Seit der Jesus Christ empfangen hat, finde ich es manchmal ein bisschen anstrengend, so seine Posts zu verfolgen.
Ja, nicht nur.
Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir jetzt wirklich wieder auch aktuellen Podcast von ihm angehört und habe danach wieder gesagt, ey, ich habe wieder viele Sachen gelernt.
Ja.
Und
ja.
Wie man Sachen sieht und wie man die anwendet. Und was willst du sagen? Es hat mir persönlicher, also wie gesagt, da kann ich wirklich Professionelles vom Persönlichen trennen und habe auch gedacht, ja.
Ja, also das
kommt den nämlich mit als mein
Trend. Das stimmt schon. Ich finde, ich verfolge den schon sehr lange. Ich verfolge seinen YouTube-Kanal, damals also noch sehr aktiv YouTube auch gemacht habe, schon lange. Natürlich über Powerlifting Now auch das, was er postet. Ja, das ist halt wirklich so die Sache, ne? Deswegen ist er eher so Richtung Platz 3 jetzt abgerutscht. also wirklich in jeder zweiten Story irgendwas über ich weiß nicht, was ist er jetzt genau?
Kein Sex vor der Ehe und was weiß
ja, ich. Ja, also er ist halt jetzt hardcore religiös. Und das ist absolut persönliche Meinung und die gehört auch hier nicht hin, diese Diskussion. Aber das holt mich jetzt nicht so richtig ab, weil wenn ich ihm folge, will ich seinen Powerlifting-Content sehen. Aber ich will nicht erst 3 Verse von der Bibel lesen, bevor ich dann sehe, was er für ein Gewicht irgendwo bewegt hat. Und das ist einfach so richtig. Deswegen ist er jetzt eher Richtung Platz 3, sonst wäre es vielleicht Platz 2.
Ich finde halt auch, das ist angenehmer, wenn die Leute einen privaten Account haben. Und ich glaube, das würde ja genauso abfucken, wenn er die ganze Zeit irgendwelche Hundevideos und Essen-Posts machen würde zwischendurch.
Stört dich meine Essens-Posts, die ich mache?
Warum machst du das?
Naja, also ja, jetzt vielleicht mal der richtige so Zeitpunkt,
das anzusprechen. Oder? Also dein Powerlifting-Content, Kona. Ja. Deswegen bist du mir bei mir auf Platz 4 abgerutscht.
Nein! Hatte ich nicht mehr. Okay, Falk, was ist noch deine...
Wie sieht's bei dir aus?
Ihr habt ja jetzt eigentlich schon, alles abgegrast, aber ich würde bei Joe Stanek würde ich mich eigentlich mit einreihen, den finde ich auch sehr fresh. Ich mache ja gerade ein bisschen den Zinker-Move und gehe meine Following-Liste bei Instagram durch und schaue, ob ich da irgendjemanden finde, der mir zusagt. Und es ist echt schwierig.
Falk, komm, lass die Katze aus dem Sack. Platz 2 ist einfach Kona DH, Platz 3 ist Maxi Producer und damit gehen wir weiter zur nächsten Frage.
So, ihr Wichser. Also,
naja, das war natürlich ein Joke von Kona, ich komme natürlich über ihm.
Ganz, also. Ganz ehrlich, ich hab das schon überlegt, ob ich, also jetzt hier in meiner Frustrationsphase im letzten halben Jahr, habe ich schon oft drüber nachgedacht, zu einem von euch beiden zu gehen.
Das tut mir leid, oder einerseits
nicht. Ich habe gehört, Maxi, ist da ein kleiner Unfall passiert. Echt blöd.
Aber, meine Jungs, ja, keine Ahnung. Ich halte mir mal offen, vielleicht noch einen Nachtrag zu liefern nächste Woche, weil ich mich echt scheiße auf diese Frage vorbereitet habe. Aber ich würde nochmal Matt Henry in den Raum werfen. Coach, also kennt man nicht so sehr, ist ein irischer Coach von Jordan Bright, die ist 69er-Athletin. Habe ich persönlich schon kennengelernt, mag ich sehr, sehr gern den Typen. Und ich würde auch mal aus vielleicht experimentellen Zwecken sagen, Henrik Becker. Okay. Und Matt Gary. Warum hat eigentlich noch keiner Matt Gary gesagt?
Henrik Becker ist auch ein guter Call eigentlich. Da kenne ich ja auch den einen oder anderen Trainee, ja. Athlet von ihm. Stimmt. Ja, okay.
Also kann man auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Ansonsten Sam Butterworth finde ich auch cooler Dude. Ist
von Performotion, ne?
Ja, der kommt aus dieser Performotion-Familie. Ja, ich habe jetzt natürlich auch das ein oder andere Negative über Performotion gehört, aber das sind halt auch immer nur persönliche Erfahrungen. You know it. Und ich kann verstehen, dass die Personen da auch frustriert sind. Es gibt aber auch viele Trainees, die mit Performotion sehr zufrieden sind.
Ja, ja.
Ich würde
der Sache... Vor allem auch mit anderen Coaches, die haben ja auch mehrere...
Voll, stimmt, ja. Und Sam Butterworth wirkt auf mich sehr sympathisch. Ich glaube, mit dem zusammenzuarbeiten ist eine sehr coole Geschichte. Und damit wir hier nicht nur so ein super Männer-dominiertes Gespräch führen, würde ich vielleicht noch Jen Harrington in den Raum werfen. Das ist die Nutrition Coach von Isa, die auch Powerlifting Coaching macht. Von ihr würde ich mich wahrscheinlich auch betreuen lassen.
Okay, die sagt mir jetzt noch gar nichts. Ja, das ist tatsächlich so eine Sache. Ich hatte auch mit einer Freundin da mal letztens drüber geredet, diskutiert, ne, dass man natürlich irgendwie, wenn man jetzt so gerade an die besten Coaches oder so, denkt man jetzt dann eher an die ganzen Männer-Coaches.
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch dann weitestgehend normal. Liegt natürlich auch an dieser großen Follow-Reichweite und natürlich dem Content, den die da produzieren. Also ne, gerade über Powerlifting Now sind natürlich eigentlich nur oder fast nur Männer. Und es gibt auch genauso sehr viele gute Frauen-Coaches. Wer da gerne mehr wissen will, dem kann ich das auch noch mal weiterleiten, was besagte Freundin, wann mir gesagt hat, das war nämlich auch sehr cool, eine sehr, sehr große Liste, eine sehr übersichtliche Liste von, ja, weiblichen Coaches. Aber ich glaube, da hat jeder ja so seine Vorlieben und das ist auch voll okay und deswegen sind wir nicht sexistisch. Bitte cancelt diesen Podcast nicht. Danke.
Also ich glaube, man kann schon sagen, dass du in der Powerlifting-Runde kann sich jeder durchsetzen. Da zählt wirklich nur, was für Athleten holst du.
Safe.
Und ich glaube auch, im Sinne von Zulauf gibt's nicht wenig, also vielleicht haben Männer, klar, mehr Präferenzen zu einem Mann zu gehen, einfach aus Voreingenommenheit,
ja.
Aber genauso haben, glaube ich, Frauen überhaupt, freuen sich sogar eher, zu einer Frau zu gehen, gerade für die Abwechslung. Und du hast ja schon gesagt, es gibt mega viele gute Frauen. Ich weiß nicht, ob es so viele auf der ganz großen Bühne gibt, liegt wahrscheinlich aber auch einfach an der Anzahl, dass nicht so mega viele machen. Also so von den ganz Großen kenne ich halt auch nur Kelly von Performotion.
Ja.
Und da haben wir jetzt ja auch alle unsere Vorbehalte mittlerweile.
Ja, das stimmt halt. Aber Shania von Performotion gibt es ja auch noch. Aber ich überlege halt gerade, wer so im deutschsprachigen Raum so, also ja, sagen wir mal einfach, also mir fällen jetzt hier die Mädels von Superkraft ein. Und vielleicht noch Lisa Scharke oder so. Ansonsten
stimmt, Lisa.
So Anastasia-Coach
auch, war das mehr so Athlet. Ja. Ich sag mal so, auf jeden weiblichen Coach, den wir hier nicht nennen, folgen aber auch 20 männliche Coaches, die wir halt eben nicht nennen in unserer Topliste. Das muss man da, glaube ich, auch mal so sagen.
Ja, es ist jetzt hier eine sehr biased Meinung. Und ich glaube, wir werden auch bestimmt irgendwann vergessen und sagen, ey, wie konnten wir denn Lorraine Johnson vergessen oder so.
Das ist eine Pornodarstellerin. Ich würde ich würde mir einfach wünschen, dass wir hier alle reflektiert genug bleiben und sagen, okay, wir sind einfach nicht informiert genug. Und ich glaube, das ist einfach der große Punkt an der Stelle. Also ich für meinen Teil kenne natürlich ein paar weibliche Coaches, aber echt nicht so viele. Und das ist ein Bereich, in dem ich mich auf jeden Fall noch weiterbilden muss und sollte.
Yes.
Das solltest du, Falk. So, nächste
Punkt aus und Ende. Dann haben wir hier was Gutes. Und zwar noch, wie wählt man die passende Gewichtsklasse aus? Und wann ist es sinnvoll, die zu wechseln?
Na, du guckst einfach, wie viel du jetzt, also stellst dich auf die Waage morgens. Mhm. Dann schaust, wie viel du wiegst.
Okay. Na, halt, stopp. Du isst erst noch einen Döner.
Und du isst dann erst noch einen Döner, dann schaust, wie viel du wiegst.
Okay.
Und dann schaust du auf die Liste von Gewichtsklassen und schaust, wo du jetzt gerade drin steckst. Und die nimmst du dann einfach. It's that easy.
Ja. Maxi, hast du vielleicht eine sinnvolle Antwort?
Ja, also für Anfänger würde ich auf jeden Fall empfehlen, die höhere Gewichtsklasse zu nehmen, wenn man zwischen zwei Gewichtsklassen ist. Ich finde, wenn man relativ rationalen Umgang mit Essen hat, was selten ist, weil viele das als was Alltägliches sehen und denken, man hat da gut Erfahrung und Kontrolle. Manchmal, wenn es dann aber drauf ankommt, merkt man erstmal, wie schwer das einem fällt. Wenn man jetzt ein Kilo über einer Gewichtsklasse ist und sagt, ja gut, das ist jetzt für mich gar kein Problem, dann esse ich jetzt die Woche mal, lasse ich mal das Nutella vom Brot und dann passt das schon. Dann glaube ich, kann man auch eine Gewichtsklasse tiefer starten oder in der unteren. Aber alles, wo man Gewicht machen muss, wirklich aktiv, würde ich am Anfang auf jeden Fall lassen.
Ja.
Und ich würde auch nur, also man muss sich, klar sieht es dann irgendwie vielleicht bei Dots schöner aus oder so, aber man sollte sich, glaube ich, immer fragen, bringt mir das denn was? Wenn es um eine Quali geht, wenn es um eine Medaille geht, okay, dann kann man vielleicht erstmal drüber reden. Das heißt ja noch lange nicht, dass man es dann machen müsste. Aber davor sollte man sich, glaube ich, fragen, vor allen Dingen, wenn man seine ersten Wettkämpfe hat, da wird man aufgeregt genug sein, tausend neue Sachen sehen. Und man will ja eigentlich neue PRs machen. Und da sollte man sich dann doch vielleicht eher in die höhere Gewichtsklasse orientieren und sich dann nicht noch mit Gewicht stressen.
Ja.
Und ich kann da eine Sache noch zu erzählen, Privatstory jetzt gerade. Viele denken auch, okay, ich gehe in Gewichtsklasse runter. Und dann wissen die, ja gut, das wird wahrscheinlich meinen Fortschritt ein bisschen hindern, beziehungsweise ich werde dann nur in Relativpunkten Fortschritte machen, aber meine PRs werden, also meine absoluten Loads, die ich hebe, werden nicht hochgehen und vielleicht sogar runtergehen.
Ja.
Und ich sage euch, wie es ist, jeder, der glaubt, ja, damit komme ich klar, so, vielleicht halte ich so mein Gewicht, vielleicht wird auch im Lift ein bisschen schlechter, damit komme ich klar, wenn ich dann halt besser performe oder einen anderen Platz, das überschätzt euch dann nicht. Also, ich bin ja jetzt auch mit einer Athletin zwei Gewichtsklassen runter. Das hatte aber auch private Gründe. Die wollte das generell. Und wir haben das beide, glaube ich, überschätzt, wie krass man sich, wie krass das sich anfühlt, wenn man gefühlt nur gar auf der Stelle rennt von den Gewichten, obwohl man relativ halt übelst den Fortschritt macht. Und wir hatten da jetzt auch vor dem Meet nochmal so ein kleines Krisengespräch und dann habe ich mich dann natürlich nochmal beschäftigt und da frage ich mich ja auch selber immer, warum machen wir denn keinen so krassen Fortschritt und vergiss das manchmal so ein bisschen, was das für eine große Rolle spielt. Und klar, wir haben jetzt, ich glaube, außer beim Deadlift, wo wir das jetzt ungefähr in die Nähe wiederkommen, auch trotzdem überall kleine PRs gemacht vom Gewicht. Jetzt habe ich aber mich aber mal hingesetzt und habe mal an Relativleistung umgerechnet, was sie in ihrer alten Gewichtsklasse hätte machen sollen für dieselbe Dots-Zahl. Das wäre einfach äquivalent gewesen zu einem 50 Kilo PR in einem Dreivierteljahr, glaube ich. Sie hat quasi, also wäre sie in der Gewichtsklasse geblieben und würde die selbe Relativzahl haben wollen, die sie jetzt hat, hätte sie 50 Kilo mehr machen müssen. Und dann merkt man erstmal, was man für einen krassen Fortschritt gemacht hat eigentlich. Das war wirklich für uns beide erstmal so ein krass Moment, weil ich glaube 50 Kilo in einem Dreivierteljahr, wenn man schon ein bisschen fortgeschritten ist, ist halt Wahnsinn. Aber das kommt einem überhaupt nicht so vor. Und beim Coaching ist, glaube ich, oder generell beim Training ist es, glaube ich, immer wichtig, dass man Fortschritte sieht und sich dessen bewusst ist. Und wenn man das Gefühl hat, man tritt auf der Stelle, kann das halt echt schwer sein. Also das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, wenn man überlegt, eine Gewichtsklasse runterzugehen.
Ja, ich finde allgemein, was du am Anfang gesagt hast mit dieser Gewichtsklasse, lieber die nächsthöhere als die nächstniedrigere nehmen. Das ist natürlich klar super individuell, aber das stimmt schon und ich sehe eigentlich auch immer einen Vorteil, die höhere Gewichtsklasse zu nehmen, weil du hast einfach so viel mehr Potenzial, wirklich Muskulatur aufzubauen und natürlich auch ne, Fett aufzubauen, wo natürlich Muskulatur drunter steckt. aber das gibt dir auch einfach ein viel geileres Gefühl, wenn du dann natürlich stärker wirst, du wirst breiter, du bist prall.
Und knallst halt PRs raus,
machst, und limitierst genau, dich nicht. Du machst ne? halt so PRs nach PRs nach PRs. Das fühlt sich halt einfach sehr, sehr belohnend an und auch so, als würdest du dann natürlich was richtig machen. Es gibt natürlich super viele, die können auch in gleiche Gewichtsklasse bleiben und ein bisschen so krass stark werden. Aber ich glaube, das sind einfach die Ausnahmefälle. So, don't be a lifetime intermediate. Ich denke, das ist, ja, muss man ein bisschen immer individuell betrachten. Was jetzt vielleicht auch nicht so richtig ist, wenn Maxi sagt, wenn du zwischen zwei Gewichtsklassen bist, nimm die nächsthöhere. Wenn jetzt natürlich 120 Kilo bist, dann solltest du vielleicht nicht unbedingt noch in die 120 plus. Aber wer weiß.
Ja, nee, ich meine jetzt so in der Mitte oder du bist ja unsicher.
Ja.
Und
ja.
Vor allen Dingen, also die meisten Anfänger haben ja wirklich noch Potenzial, entweder zu recompen oder wirklich halt noch Masse draufzubauen, um die auszufüllen. Und das ist das alle, was ich wünsche hier, ihr Powerbuilding. Dann sollen wir mal das mal angehen und richtig Powerbuilding machen hier und aufbauen.
So, und die letzte Frage, die ich noch hatte, war Veränderungen im Peaking. Das war aber nur so Veränderungen im Peaking, Fragezeichen.
Stimmt, die hab ich dir weitergegeben, ne?
Die habe ich erfunden.
Die habe ich mir selber gestellt. du hast auch Veränderungen im Peaking. Hä? Stimmt, du hast danach geschrieben.
Dann haben wir es einfach
beide da gefunden. Veränderungen im Peaking.
Hat der Kollege wahrscheinlich beiden was geschickt.
Nein, die Frage ist natürlich, was meinst du zu Veränderungen im Peaking? Was damit gemeint ist? Aber vielleicht mal so einen grob Ablauf geben, was in Peking alles sich ändern kann.
Ja, also einfach vielleicht im Vergleich zu den vorangegangenen Blöcken.
Ja, ja.
Kann man ja drüber sprechen.
Wie machst du das immer, Falk, mit wenn du so ins Peaking dann reingehst, also so als Coach?
Ich habe, also vielleicht kurz zur Genese, ganz am Anfang habe ich immer ganz krass Assistenzen gecuttet. Und habe dann die Einheit, also dann dadurch sind die Einheiten extrem kurz geworden. Back in the day, ja.
Damals.
Früher. Und heute versuche ich eigentlich gar nicht so viel zu verändern. Also natürlich gehen Stück für Stück in Richtung Wettkampf gehend die Intensitäten, sowohl absolut als auch relativ in den Mainlifts nach oben. Man sollte natürlich so spezifisch wie möglich trainieren. Singles und die Backoffs sind wahrscheinlich auch nicht so hochvolumig gestalten. Aber es gibt für alles irgendwie irgendwo einen Platz. Also wir hatten, glaube ich, in der ersten Folge, in der du mal dabei warst, haben wir drüber gesprochen, dass du einen Athleten hattest, den du im Peaking auch noch hast 8er Highbar Squats ballern lassen, einfach weil der am Main-Tag am Prime Squats einfach noch so krass davon profitiert hat. Deshalb kann man das so per se nicht sagen, aber was ich immer mache, ist, ich schaue mir die Blöcke an, schaue, was gut funktioniert hat, versuche, wir haben es ja in der letzten Folge mit Maxi besprochen, eigentlich ist Powerlifting-Programming immer so High-Level-Guessing, versuche halt zu guessen, was wofür jetzt sehr gut war, versuche die Sachen natürlich drin zu halten und versuche, die Sachen, die jetzt für reine Hypertrophie-Zwecke drin sind, ein bisschen rauszukatten, einfach um Arbeitskapazität für und also auch Regenerationskapazitäten für die Mainlifts zu behalten.
Richtig, das fasst eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Stimmt. Ich weiß nicht, machst du es irgendwie anders, Maxi? Oder hast du eine Ergänzung dazu?
Also ich muss sagen, mittlerweile, das habe ich auch wirklich geändert, ich habe immer zu tendiert, natürlich schwerere Wiederholungsbereiche reinzunehmen, also vielleicht die API kleiner zu lassen, gleich zu lassen, aber die Reps zu senken, damit man ein bisschen mehr Intensitäten hat und auch die Gewöhnung da dran. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt mitunter auch da von weggekommen bin. Gunnar, wir hatten uns ja schon unterhalten über das Thema, warum muss man denn was ändern, wenn es funktioniert?
Ja.
Das gilt natürlich dafür, dass man halt auch Top-Sätze drin hat und auch zeigen kann, dass man, glaube ich, nahe dem Maximalversuch die Leistung steigern kann. Warum sollte man was umwerfen, was gerade schon funktioniert? Und die Gefahr ist einfach, also viele haben, glaube ich, diesen Glauben daran, dass es so sein muss oder dass man ja im Peking Zweier und Dreier machen muss. Ich sehe das, wie gesagt, mittlerweile anders. Wenn ich einen Block habe, der gut funktioniert und der Athlet hat einen Single drin, den wir auch sehr schwer pushen können zur letzten Woche, dann ändere ich, mal abgesehen vom Taper, im Peaking nicht wirklich viel. Klar reduziere ich ein bisschen die Intensität, zum Beispiel bei den Hypertrophieübungen. Ich taper schon in der letzten Woche. Da können wir gleich nochmal vielleicht gesondert drüber reden. Ich weiß nicht, ob ihr da was ändert oder ob ihr wirklich so reintrainiert in den Meet, ganz normal, als wäre es die letzte Woche. Aber vor allem bei Bank mache ich das genau so. Ich trainiere rein in der letzte Woche. Ein bisschen optimiere ich das noch, aber da ändere ich nicht groß was. Und bei den anderen Sachen muss man halt schauen. Ne? Also klar, wenn man keine Top-Sätze sonst drin hat, dann muss man irgendwann den Athleten halt an schwere Gewichte gewöhnen.
Ja,
ich tendiere aber auch gerade mehr dazu, das Grundgerüst, das für den Athleten effektiv funktioniert, um Kraft aufzubauen und zu halten, gleich zu lassen und dann nur so ein paar einzelne Top-Sätze schwerer zu machen, vielleicht auch so ein Arbeits-Back-Off mal zu reduzieren, da überlege ich gerade viel. Vielleicht auch so bei Bank, wenn man sonst nur ein Top-Set hat, in den zweiten Tag ein Top-Set einzuführen.
Ja.
Und ich muss jetzt aber wirklich sagen, über meine kurze Coaching-Geschichte, dass ich da schon echt gelernt habe, wenn was läuft, versuch's nicht zu optimieren. Weil die Gefahr ist einfach zu groß. Also, und versuch's nicht, kurz vorm Wettkampf zu optimieren. Das kannst du ja gerne mal in der Offseason probieren, ob was besser funktioniert. Aber das Risiko ist einfach viel zu groß und man sollte einfach dankbar sein, wenn der Athlet Fortschritte hat. Das ist einfach auch so arrogant zu denken, ey, der Athlet macht gut Fortschritte, ah, vielleicht kann ich es ja noch besser machen und dass er noch mehr rausholt. Sowas sollte man vom Peaking nicht machen. Man sollte schon ein paar schwere Gewichte schon mal in der Hand haben, beziehungsweise das Vertrauen darauf haben, dass man an diesem Tag performen kann.
Und ich finde es auch unabhängig, da nur ganz kurz zu dem Gedanke, ich finde es auch unabhängig davon voll okay, also wenn man jetzt nicht im Peaking ist, ne? Wenn ein Block sehr, sehr gut funktioniert, dass man den dann eigentlich so, wie er ist, nochmal repeated, nur halt mit minimalen Änderungen, wie natürlich mehr Gewicht oder einfach so ein paar Assistenzsachen, die wirklich nicht so einen großen Impact haben, wie weiß ich, die Trizeps, Bizeps, Schultern, Multern, irgendwie sowas. So ein bisschen zu ändern, aber so, sonst spricht ja auch nichts dagegen, das komplett gleich zu lassen. Klar, es ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber es ist halt auch jetzt nicht der spannendste Sport, was Movement Variability angeht. Aber ich denke, das ist auch voll okay, wenn man dann sagt, ey, der Block war so gut, du hast in jedem Lift PRs gemacht, bis zur letzten Woche durchgehend, wieso machen wir es dann dasselbe nicht nochmal mit 2,5 oder mit 5 Kilo mehr.
Das merkst du auch. Die Neulinge hassen dich für sowas.
Ja.
Aber Erfahrene lieben dich für sowas. Also da, ich hatte, mein ältester Trainee hat auch gesagt, wo ich so, hey, wollen wir das mal probieren? Und der so, oh nee, bitte nicht, der hat so gut funktioniert, lass uns einfach genau nochmal so machen.
Ja.
Und ich glaube, dass, wenn die Leute PRs machen, ist jeder happy. Ich hatte jetzt aber, wie gesagt, vom Peaking bei zwei Athleten auch, Bank lief super, die haben PRs geballert, die hatten auch in der letzten Woche immer so eine 1-0 Reps in Reserve-Beuge als Topset,
also,
wo man gesagt hat, ja, los, komm, nimm 2 Kilo mehr.
Helena kotzt gerade im Kreis, Alter.
Und dann habe ich gedacht, nee, kann ich das nicht nur optimieren? Lass uns jetzt aus den Triples Doubles machen, aus den Fünfern Triples machen. Und die sind krank gegangen mitunter. Und jetzt musste ich auf den Taper hoffen, musste das halt wieder rumexperimentieren und die werden trotzdem, denke ich mal, sehr gut performen. Aber da habe ich auch gelernt, wenn es funktioniert und der Maximalleistung zeigen kann am Ende des Blocks, dann ändert das nicht. Oder versucht er zu experimentieren vom Peaking.
Ja, das ist sehr gut.
Da noch. Wie macht ihr eure Taper-Wochen? Das hätte mich mal interessiert. So macht ihr da noch mal so einen Tag weniger, schmeißt Assistenz. Also ich schmeiß zum Beispiel wirklich fast größtenteils alle Assistenzen dann raus. Einfach nur ein bisschen Kapazitäten zu schaffen. Es sei denn, irgendwas. Ja, was dann sehr nah oder finde ich, was ein wichtiger, wichtig ist irgendwie als Priming oder sowas lasse ich halt drin. Aber da werfe ich gerne nochmal alles raus mache meistens die letzte Einheit eher leichter. Manche brauchen schwer, dann weiß ich, okay, Banks ist so ein Beispiel, da lasse ich die letzte Einheit schwer. Aber ansonsten versucht ihr schon nochmal so ein bisschen Fatigue abzubauen.
Ja, ja. Also ich versuche eigentlich so nah wie möglich am Wettkampf immer noch schwer zu trainieren. Also es kann gut und gerne auch mal gerade bei den Mädels passieren, dass sie 5 Tage out nochmal eine richtig heavy SPD-Session haben. Dann ein paar Tage später nochmal eine leichte SPD-Session und dann wahrscheinlich 2 Tage out nochmal eine Bank. Schwer. Und bei den Dudes und den schwereren Kollegen versuche ich das halt entsprechend anzupassen, aber so vom Prinzip her beizubehalten. Also die Abstände müssen sich dann natürlich ein bisschen vergrößern, logischerweise. Aber im Wesentlichen sollte das so bleiben.
Meine Meinung.
Ich habe es jetzt echt bei fast allen tatsächlich mittlerweile so gemacht, dass wir tatsächlich meistens so dann den Wettkampf als die Week 5 oder was auch immer hatten von dem Block, also als letzte schwere Session in dem Block. Und ich mache das auch meistens so, dass ich eigentlich die Primary-Tage immer so Richtung Wochenende lege, selten am Anfang der Woche. Einfach weil ich dann weiß, okay, dann kann der Bruder auch am Samstag oder die Schwester auch am Samstag eben gut performen. Und nicht nur, wenn Montag schwere Beuge ist, dann Samstag auf einmal komplett abkratzen, weil da einfach diese Exposure fehlt. Und jetzt ist es echt eigentlich bei fast allen so ein bisschen, dass ich sag, der letzte Tag, so meistens ja dann entweder Samstag, Sonntag, ist dann so diese letzte schwere Session. Und dann sieht die letzte Woche fast eigentlich aus wie eine normale Trainingswoche mit bisschen weniger Assistenzen. Klar, also da fliegt dann einiges raus. Aber auch nicht alles, auch, weil ich weiß zum Beispiel auch, dass eben genau das, was ich schon mal gesagt hatte, dieser eine, der hat eben sehr, sehr gut mit diesem High-Reps performt. Für den Primary-Tag, wieso sollte ich das dann auf einmal in der letzten Woche ändern, nur weil man das ja so macht, so, aber es hat halt 3-4 Blöcke lang komplett gut funktioniert, dann nehme ich das ja auch in die letzte Woche noch mit, weil es wird dann nicht auf einmal nicht funktionieren, wenn es x Wochen, x Blöcke vorher schon super, super geklappt hat. Aber wenn ich dann merke, zum Beispiel hat ein Athlet hatte, ich glaube, es war der letzte oder vorletzte Wettkampf, ich weiß nicht mehr ganz genau, in der Woche davor ziemlich overshootet, weil ich muss mir nochmal ein PR at 9 abholen, aber der at 9 PR war dann at 10 und die Rep hat sich nicht bewegt oder so. Da war es dann natürlich schon so ein Notfall-Taper, so ey, da müssen wir jetzt alles irgendwie runterziehen, müssen wir jetzt schauen, dass du wirklich einfach nur noch ein bisschen Übungen drinne behältst und wir dann einfach trotzdem mit maximaler Regeneration, wie es halt irgendwie möglich ist, da noch in den Wettkampf zu starten. Ja, daraus lernt man eigentlich nur, dass at 9 heißt nicht at 10. At 9 sollte immer noch möglich sein, nur eben schwer.
Ja, yes, also die ganze Assistenzen-Cutten ist ja auch, finde ich, am meisten so psychologisch, ne? Dass man einfach, also finde ich, dass man nur noch ganz schnell aus dem Training wieder raus ist und mal die letzte Woche echt ein bisschen entspannen kann und nicht irgendwie 2,5 Stunden im Gym hängt, sondern halt vielleicht nach einer Stunde raus ist und ein bisschen einfach runterkommen kann.
Ja, also ich glaube, das ist auch super. Also das ist halt auch die Sache, ne? Deswegen ist nur einen Wettkampf mit Coach zu machen natürlich immer schwierig, wenn der eine dann nicht klappt und sagt, ey, das war hier gar nichts zwischen uns, ich suche mir jetzt für den nächsten Wettkampf wieder einen neuen. Dein Coach kann ja auch nicht alles wissen von Anfang an. Und das ist auch manchmal ein bisschen schwierig, weil der eine braucht halt vielleicht auch mal, weiß ich nicht, 2 Wochen vorher das letzte schwere Heben oder der andere braucht das vielleicht dann noch 4 Tage vorher, dass noch genug Spannung im Körper hat, um zu performen. Also das ist ja sehr schwer rauszufinden, was eigentlich da der perfekte Weg ist. Aber deswegen, wie immer, Langfristigkeit ist da the way to go.
Word.
So, hatte ich noch eine Frage? Nee.
Also wir sind jetzt bei 1:10 in meinem Protokoll. Ich hätte jetzt noch ein bisschen Flash or Trash Stoff anzubieten.
Bedarf.
Wenn wir da nochmal reinhasseln wollen, dann können wir das gern tun.
Ja, ich hab Bock. Ich hab Bock.
Flash or Trash.
Also, wir haben uns heute spontan dazu verabredet, nochmal ein bisschen Flash or Trash zu machen. Und ich will nochmal ganz kurz zusammenfassen, ob ich richtig verstanden habe, worum es gehen soll. Wir haben uns jetzt eine Übung ausgesucht und wollen dazu Cues besprechen, die verschiedene Problembereiche bearbeiten sollen. Die Übung, die wir uns ausgesucht haben, die ich ausgesucht habe, waren die Kniebeuge. Wollen wir es jetzt so machen, dass wir uns ein Problem nehmen und dazu
Trash.
Und dazu Cues besprechen, oder stellt jeder ein Problem vor, sagt dazu vielleicht zwei Cues und wir ordnen ein, welcher davon Flash, welcher davon vielleicht Trash ist, oder wie wollen wir das handhaben?
Ja, also ich hätte zumindest gesagt, dass wir so ein bisschen nach System machen. Ich habe hier so drei Kategorien aufgeschrieben. Erstmal so ein bisschen Setup aller Cues, die wir da so ein bisschen kennen, um vielleicht ein Problem. Dann werden wir so ein bisschen Center of Mass, was die Hüfte macht, was die Knie machen. Und also alles beim Runtergehen oder vorm Runtergehen. Und ja, dann alle Cues, die das Hochgehen betreffen.
Das ist natürlich auch
gut. Und wir werden auf jeden Fall bei der, also wir machen jetzt eine neue Reihe mit Cues für die Mainlifts. Und wir werden da können wir auf keinen Fall einen Anspruch an Vollständigkeit stellen. Und da werden einfach so ein paar unserer Lieblings-Cues, auch so ein paar Cues, die wir gehört haben, die wir komplett Quatsch oder Trash finden, benutzen. Und die dann halt gegenseitig testen, ob wir die Flash oder Trash finden, ob die anderen das genauso sehen. Und hat jemand denn schon einen schönen Cue für das Setup?
Also ich muss mal dazu ganz allgemein was noch sagen.
Ja.
Ich bin tatsächlich jemand, ich benutze nicht so viele Cues. Weil ich habe irgendwie so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass Cues zwar irgendwie richtig cool klingen, wenn du sie dir so vorstellst, weil du denkst, ah ja, ich muss den und den Cue machen. Aber irgendwie so einen richtigen, ich will nicht sagen Übertrag, aber so einen richtigen 100%igen Nutzen habe ich noch nicht so gesehen. Weil wenn, dann müsstest du natürlich immer nur an einen Cue denken. Was, wenn du jetzt aber vielleicht zwei Probleme hast, die aber wichtig sind in der Beuge zum Beispiel. Jetzt versuch mal, während du da, weiß ich nicht, mit 90% auf deinem Rücken dastehst, an beide Cues zu denken und dir dabei nicht in die Hose zu machen, weil sich gerade alles insane schwer anfühlt. Ich habe wirklich nicht ganz so viel Cueing tatsächlich im Coaching. Vieles ist eher Oder vieles ist oftmals, sage ich so, eine Sache vom Positioning und viel auch, wie du selber Bewegung ein bisschen wahrnimmst. Wenn ihr vielleicht
ja, versteht, da würde ich mich anschließen und sagen, dass wir vielleicht einfach so nicht so diese Metaphern bearbeiten, sondern einfach so technische Hinweise, die wir vielleicht in dem Moment geben würden oder vielleicht auch nicht. Die Beispiele sind ja offen.
Das sind ja Cues, da sollten wir vielleicht erstmal vorher definieren, was für uns Cues sind. Und das sind ja eigentlich so technische Hinweise, die gut zu merken sind oder schnell umsetzbar sind, ne? Oder ja, einfach Erinnerungsschlagwörter, dass man nicht über 5 Sätze oder Konzepte, sondern dass man einfach nur ein Wort hört oder kurze Satz im Kopf hat und dann automatisch weiß, was man damit umsetzen will.
Ja.
Und was Kona anspricht, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir vorher mal klären, wann und wie viele Cues. Ich glaube, das größte Problem ist, wenn man irgendwie so 5 Cues auf einmal meistern will. Und das ist bei mir, denke ich mal, auch ein Problem, dass ich eher zu viel cue. Und man sollte sich, denke ich mal, auf eine Sache beschränken oder höchstens 2. Und da kann man vielleicht nochmal so sagen, bei seinem Warm-up kann man sich auf die Cues konzentrieren. Bei seinem Back-off kann man Cues üben. Da kann man auch vielleicht mal 1 oder 2 probieren und üben. Aber vor allen Dingen bei den Top-Sätzen bin ich der Meinung, sollte man sich nur auf eine Sache konzentrieren. Zumindest nur auf eine Sache gleichzeitig. Und wenn man, wie Kona schon sagt, 90 Kilo hat, dann ist auch eine Sache manchmal nicht zu sterben. Ist auch ganz wichtig. Und dann hat das Priorität. Also ich versuche immer, das zu streamlinen auch und den Leuten zu, wenn ich mehrere Cues gebe, erst kommt das, dann kommt das, dann kommt das. nie irgendwie denk an das und das und das und das, und das gleichzeitig.
Ja.
Und auch da ist mir oft aufgefallen, dass es schon zu viel ist und ich eher versuche, weniger zu machen. Also ich finde so Topsätze an eine Sache denken, glaube ich. Ich finde das auch, manche sagen ja so, ja, am besten einfach nur machen bei dem Topsatz und an gar nichts denken. Das finde ich auch nicht gut. Ich glaube, man kann immer so eine Sache im Hinterkopf haben. Und wenn es nur ist, Spannung halten oder festmachen oder irgendwas. Und dann die Backoffs sind halt zum Üben da, dass man sowas verinnerlicht.
Ja, ja. Also ich muss sagen, bei der Beuge zum Beispiel habe ich tatsächlich echt eigentlich so, wenn dann ein Cue, was das Setup angeht, also was wirklich das Setup angeht, wie du an die Beuge rangehst, dann ein Cue, was bevor du runtergehst, ist, und ein Cue, wenn du dich hochdrückst, so.
Wir gehen jetzt einfach diese Phasen durch, ja. Also Unrack/Setup, dann okay. Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung. Die drei, und jeder nennt zu einer dieser Phasen, also wir gehen die ja jetzt eh durch, immer einen Cue oder technischen Approach.
Ich habe ja ein paar fürs Setup, ja.
Und meiner ist Po nach hinten. Leichter Hinge, bevor es nach unten geht. Ist das Flash oder Trash? Ich lasse euch erstmal antworten.
Okay. Also wir gehen ja davon aus, was will man damit fixen? Oder sollte man das generell tun? Nach diesem Cue?
Ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Person so ein bisschen zur Vorlage tendiert und vielleicht will man sich damit schon in eine vorgelehnte Position bringen und sich dann...
Ja. Also ich kann generell sagen, zu allem, was Pre-Hinging angeht oder auch so dieses Hüfte zuerst nach hinten, das finde ich totalen Trash.
Ja, same.
In dieser vorgelehnten Position starten, was du eigentlich machst, oder was meiner Meinung nach die Kniebeuge machen sollte, ist eine gleichzeitige und gleichmäßige Hüftbeugung und Kniebeugung. Die sollte gleichzeitig ungefähr anfangen und zum gleichen Maße ungefähr erfolgen für die anatomischen Gegebenheiten. Und wenn man versucht, zuerst die Hüftbeugung zu machen und sich so nach hinten zu lehnen und dann nur noch über die Knie runter zu gehen, ist ja automatisch schon die Hüftbeugung komplett fertig und man beugt nur noch über die Knie. Was dann passiert ist, anstatt dass der Athlet gerade runtergeht und dann möglichst danach auch gerade wieder hoch und auch gerade in den Boden Kraft erzeugen kann, kommt er halt von hinten schräg nach vorne runter ins Loch. Das kann A dazu führen, dass er nicht auf Tiefe kommt, habe ich ganz oft beobachtet. Und dass du dich erstmal wieder von dieser, ich komme von hinten schräg ins Loch, wieder in eine Gerade, ich sag mal, umlenken musst. Und ganz oft einfach diese Gerade nicht triffst, als wenn du deinen Schwerpunkt halt immer über dem Fuß haben würdest. Und es ist einfach, also da geht halt viel Energie einfach verloren. Und ich hatte jetzt eine Athletin, die hat bei mir angefangen, die hat einen extremen Prehinge vorher gehabt. Dann habe ich ihr das alles weggecued und auf einmal, sie hat es super schnell gelernt, hatte eine absolute, also Top-Beuge. Und sie hat gemeint, ey, ich habe zum ersten Mal keine Rückenschmerzen.
Nach dem Sport. Komisch. Ja, also den Cue, der ist echt Trash. Also ich finde den auch Trash. Ich weiß nicht, ob Falk jetzt gleich sagt, oh, der ist mega Flash.
Ja, schließe ich mich an. Aber nee, schließe ich. Ich schließe mich euch komplett an. Ich hatte ja mit Maxi die Konversation im Kontext zu Ludivine Delo. Da war das auf jeden Fall ein Thema. Ansonsten your local Borner Coach cute ist, glaube ich, immer noch so. Ist halt einfach Dogshit.
Also, ja, das macht halt unglaublich schwer, den Set of Mass halt über dem Fuß zu halten.
Ja, ist halt einfach dünne. So, ihr seid dran.
Was ich einen guten Cue finde, was Setup-technisch angeht, ist so der, ist halt ein Denglisch Cue, aber so get wide. Einfach was den Oberkörper, den oberen Rücken angeht.
Beim Unrack meinst du, ne?
Nicht mal beim Unrack, wenn du überhaupt erstmal zur Stange gehst, weil oftmals, ja. Falk sitzt hier in Lutzbrett-Pose, weil oftmals wurde ja immer gesagt, so, du musst die Schulterblätter nach hinten und nach unten zusammenziehen, dass du da schon mal fest bist und dann nimmst du die Stange und du willst sie am liebsten zerbiegen und die zieht irgendwie alles einfach nur nach hinten rein. Und ich habe gemerkt, so, das ist tatsächlich besser, einfach versuchen, so, wenn du an der Stange bist, dich so kurz sterben, dich so ein bisschen wide zu machen, also ein bisschen breiter zu machen, wie so ein Mini-Lutzbrett, weil du einfach eine viel neutralere Position und nicht so eine gekrämpfte Position für deinen oberen Rücken kreierst. Wie wenn du jetzt da alles hinten versuchst, irgendwo zusammenzuschieben und zusammenzuhalten. Und Ich habe da so, ich habe immer eigentlich, wenn ich den Q irgendwo gebe, tatsächlich mal im Gym von mir selber ein Video abgefilmt, wie das aussehen sollte. Und den schicke ich dazu immer. Und ja, bisher meint jeder, ey, der Unrack fühlt sich zum ersten Mal nicht so entweder schwer an oder nicht so gekrämpft an.
Ich würde es sogar noch ein bisschen ausweiten. Nicht nur auf Pre-Unrack und Unrack-Phase, sondern auch, hä?
Nicht nur den Rücken ausweiten.
Aha. sondern so, Scheiße.
Ich sag da
sondern auch auf die Phase unmittelbar direkt vor, also wenn du dich festbracest zum Beispiel und wenn du dann anfängst zu beugen, weil viele so aus dieser Ray Williams Era und Westside Era, die nutzen immer noch dieses, ich biege jetzt die Hantel um meinen Rücken rum und versuche da so möglichst viel Tightness zu erzeugen. Aber so, wenn du drauf achtest, dich ein bisschen weiter zu machen, breiter zu machen, erzeugst du einfach mehr Auflagefläche für die Hantel.
Ja.
Und du erzeugst auch, das besprechen wir vielleicht in der Aufwärtsbewegung dann, aber ja, schaffst dir damit Grundlage noch für einen anderen technischen Vorteil. So.
Ich glaube, viele wollen halt eine Ablage bilden und denken, wenn ich die Schultern zusammenziehe, habe ich halt eine Ablage. Das Problem ist, sagen wir mal andersrum, du kannst auch eher eine Ablage herstellen, indem du halt einfach die Schultern weit machst, weil da halt deine hinteren Schultern oder der hintere Schultermuskel rausgedrückt wird und dann kann das halt drauf liegen. Das Problem bei diesem Zusammenziehen, was Kona gerade gesagt hat, ist jetzt eine schöne Überleitung zu einem anderen Q. Und zwar dieses Chest-Up. Und das halte ich auch für absoluten Trash. Das hat was, beim Bodybuilding hat das eine absolute Bewandtnis, wenn man halt einfach nur, es nur um die Quads geht, man will so aufrecht wie möglich bleiben. Oder beim olympischen Gewichtheben, da weiß ich jetzt nicht. Aber fürs Powerlifting wollen wir halt uns so fest und kompakt wie möglich machen.
Ja.
Und wenn du halt die Brust rausstreckst, öffnest du dich halt und man merkt halt, das Erste, was passiert ist, dein Unterkörper wird extrem weich und wobbelig und eigentlich wollen wir den, ich weiß nicht, ob Crunch in, was haltet ihr davon? Ich finde eher so diesen Ribcage runter machen, diesen Stack bilden. Ich sag immer zu den Leuten, so klein und kompakt machen, obwohl ich gar nicht weiß, ob kompakt so das geile Wort ist, weil kompakt denkt man ja immer was Dünnes und eigentlich wäre, glaube ich, so klein und dick machen das bessere Wort. Aber ich habe immer so eine kleine Schildkröte in meinem Kopf und ich cue meistens eher so, mach dich klein und voll einfach.
Ja.
Mhm.
Ja, ich versuche ja immer schon im Vorlauf irgendwie zu klären, was der Stack eigentlich ist und wie das funktioniert und wie man in eine Position kommt, in der Brustkorb und Becken parallel sind. Und diesen Skill sollte man ja dann auch über das Training hinweg immer wieder anwenden können.
Ja, das stimmt, das stimmt. Einfach so eine neutrale, aber Stack-Position zu kreieren, ist was ein wichtiger Skill ist für jede Übung.
Yes. So, Maxi, gibt's noch einen finalen Call zu einem Setup, Unrack?
Also zum Bracen kann ich das sagen, weil viele ja so ein typisches, ich tauche aus dem Wasser auf, so ein Bracing machen, finde ich immer einen ganz coolen Cue, den habe ich hier auch von Joe Sullivan, man soll so einatmen wie durch einen Strohhalm.
Ja, ja.
Oder als ob man heiße Suppe schlürfen würde, weil man da macht, wenn man so ein macht, dann hat man eher kann man eher klein bleiben und erweitert wirklich den Bauchraum und macht den stabil, weil darum geht's einfach. Da ist der größte Hebel auf dem unteren Rücken, auf dem Bereich, den wollen wir halt so fest wie möglich machen. Und was wir halt nicht wollen, ist, dass die Schultern sich extrem steigern, die Brust hochgeht beim Einatmen und wir diesen Stack quasi wieder auflösen. Und deswegen, das finde ich immer ganz cool und cute, wie durch so einen Strohhalm atmen oder wie durch so heiße Suppe schlürfen. Da passiert das meistens so ein bisschen automatisch.
Okay, aber jetzt ist ja der jeweilige Approach immer gewesen, okay, wir stellen jetzt Cues vor, die wir cool finden dafür und nicht, wir nehmen jetzt einfach irgendeinen und alle bewerten den.
Ich finde den cool.
Maxi hat wieder nicht aufgepasst.
Ja, du aber auch nicht, Konstantin.
Natürlich. Ich habe gesagt, dein Cue war scheiße.
So, jetzt macht ihr weiter. Abwärtsbewegung.
Ich habe tatsächlich kein Abwärtsbewegungs-Cue. Das, was Max schon gesagt hat.
Du musst auch keinen haben, aber hast du vielleicht irgendwann mal einen gehört von irgendjemandem, egal wie du den findest.
Survive.
Das ist ein guter Cue.
Günstig, ja, Flash. Flash finde ich günstig.
Also, was haltet denn ihr von dem Cue Big Toe Pressure?
Flash.
absolut Flash.
Das ist wirklich ein geiler Cue, aber den habe ich wirklich eher in der Aufwärtsbewegung. Den habe ich nie in der Runterwärtsbewegung, sondern immer nur erst in der Aufwärtsbewegung.
Musst du da, mal ausprobieren. Also ich, da würde ich kurz einhaken, weil ich habe schon so ein, zwei Leute, bei denen das wichtig ist, weil die so heel-heavy beugen, dass dann in so einer Abwärtsbewegung gut und gerne auch einfach mal der Fußballen fast abhebt.
Perfekt.
Und da finde ich das dann schon sehr sinnvoll. So.
Ja, ich finde es immer schwer, das herzustellen, ne? Weil wenn du so den Zehen runterdrückst, ich glaube, da geht immer einher, dass man sich ein bisschen vorlehnt, also das Gewicht ein bisschen nach vorne verlagert, ne? Damit dann Big Toe Pressure entsteht.
Ja.
Deswegen fand ich den eigentlich immer, weiß ich nicht, so
geil. Also ich würde echt sagen, probier den mal erstmal aus bei der Aufwärtsbewegung, weil da ist ja nämlich cool, wenn du dann anfängst, wirklich in diesem Umkehrpunkt erst diese Big Toe Pressure anzuwenden. Fällt dir mal auf, wie sehr du eigentlich aus den Knien schieben kannst, beziehungsweise was oder wie stabil eigentlich die Knie wirklich vorne bleiben können. Das ist eigentlich, ist es kein schlechter Cue. Das ist ein flashiger Cue.
Okay, von mir der Cue Hit the Box. Also man stellt sich vor, man würde sich auf eine Box herniedersetzen, so leicht nach hinten.
Ich kenne nur nach hinten setzen als Cue.
Nein, hit the box war der Cue. Hallo.
Ja, Trash. Ja, Trash.
West Side Forever, sage ich Flash. Also, wenn man mal eine Kniebeuge anschaut und sich dann anschaut, wie man sich wirklich auf eine Box setzt, dann sind es zwei komplett unterschiedliche Bewegungen. Don't add me.
Ja, true. Sag ich auch. Trash.
Ja. Also, ich habe tatsächlich, was Maxi schon gesagt hat, noch mit diesem Bracing, so, das ist wirklich so mein letzter Cue, ist wirklich so ein bisschen, also so dieser Feel the Belt, dass du sollst deinen Gürtel spüren. Du sollst nicht spüren, dass du beim Einatmen schaust, dass deine oder Luft in die Brust kommt, sondern du sollst wirklich beim Einatmen schauen, dass du den Gürtel wirklich spürst. Und ich finde, wenn man wirklich richtig braced und das wirklich sehr gut und direkt versucht umzusetzen, dann weißt du auch irgendwie, was damit gemeint ist, weil dann spürst du wirklich den Gürtel und den Druck, den du gegen den Gürtel auch aufbauen kannst. Das finde ich immer ganz cool, weil oftmals ist genau bei dem Cue, dass dann Leute sagen, ja, ich fühle da gar nichts. Also ich merke halt, dass mich der Gürtel einengt, aber das war's. So, und wenn du aber wirklich im Bauchraum expandierst, dann spürst du wirklich den Gürtel. Das ist für mich zumindest ein Flash-Cue. Flash-Cue, weil ich es gut erklärt habe.
Ich nenne mal, oder, na gut, wir machen mal zwei. Knie nach vorn und push your knees out.
Arschloch, das wollte ich nehmen.
Ich dürfte euch beide Doppelantwort sagen.
Knees out? Knees out finde ich eher ein Trash-Cue und Knees forward oder Knie vor finde ich ein Flash-Cue.
Ja, schließe ich mich an. Ich wollte eigentlich vorn, also für die Aufwärtsbewegung wollte ich Knees out nehmen. Und drauf hoffen, dass ihr Trash sagt. Deshalb schließe ich mich da an.
Ich glaube, es gibt natürlich ein paar geile Lifter, die das, oder ein paar geile Techniken, sagen wir es eher so, wo du das einsetzen kannst. Wenn wir jetzt gerade mal an David Wilson, den kannst du ja nicht sagen, Knees forward. So, da geht halt nur Knees out. Aber allgemein finde ich, ist das eigentlich ein schwieriger Cue, gerade wenn du jetzt sowieso keinen super engen Stand hast, dann wird das eine ganz komische Beuge.
Ich sag euch, wie es ist, ich finde beide scheiße. Ich sag einfach immer, lass die in Richtung 10 gehen, die Knie. Und ach so, alles, was.
Wo sind die 10? Sind die vorne?
Ja, das frage ich. Ne, eben nicht. Eben nicht.
Ach so, Maxi hat 10 hinten, alles klar,
weiß ich Bescheid.
Ey, ohne Scheiß,
Maxi, zeig
dieser Fuß. Dieser Cue hat mir in Dreivierteljahr Squat versaut. Mein Squat wurde beschissener durch diesen Cue. Weil, wenn du mit den Füßen nach vorne stehst, manche haben ja einen breiteren Stand, da zeigen wirklich die Zehen gerade nach vorne. Wenn du dann gerade nach vorne schiebst, alles cool. Aber ich habe die so, weiß ich nicht, 45 Grad nach außen. Das fühlt sich für mich immer am besten an. Ich habe auch andere Sachen versucht. Die drehen sich mitunter richtig auf dem Boden. Und also wenn ich die enger mache oder weniger Winkel, drehen die sich wirklich auf dem Boden nach außen. Und das Problem ist, dass die halt trotzdem versucht hat, meine Knie gerade nach vorn zu schieben. Und da komme ich A nicht auf Tiefe und rund ein. Dadurch habe ich meinen Schwerpunkt extrem verloren. Und seit ich das lasse und die einfach Richtung Knie, Richtung Zehen gehen lasse, nicht nach außen drücke, nicht gerade nach vorne drücke, komme ich super auf Tiefe, kann Kraft generieren. Wenn ich nach oben mich drücke, gehe ich ein bisschen mehr nach innen. Aber ja, dieses stumpf nach vorne oder nach außen oder jemanden irgendwo hindrücken, finde ich absolut ein Schwerpunkt, muss ich ehrlich sagen.
Gut, ich muss, es war lustig, Maxi ein bisschen zu mobben, aber trotzdem muss ich sagen, den Cue benutze ich tatsächlich im Heben. Gerade also im Sumo. So, das lass die Knie dahin, wo sie hin wollen. Weil früher oder später machen sie das sowieso. Und dich in irgendeine krasse Position zu zwängen, die du einfach gar nicht aufrechterhalten kannst, führt früher oder später zu irgendwas, was PT in Plans heißt.
Ja.
Das, Gold. Das ist einfach, finde ich, ja, die Natürlichkeit vom Körper sollte man auch irgendwo ausnutzen. Und wenn es manchmal nicht geil aussieht von der Technik und es ist trotzdem optimal, dann ist es viel, viel mehr wert, als wenn es optimal aussieht, aber überhaupt nicht funktioniert.
Ich glaube, das ist halt generell so ein Thema, deswegen magst du vielleicht auch Cues nicht. Und ich finde auch diese ganzen Detail-Cues, die können mal genau einem helfen, der so genau ein spezifisches Problem hat.
Ja.
Aber ich finde auch, es geht eher, also so beim Squatten, sage ich auch, Knie halt beugen und Hüfte halt gleichzeitig beugen und du solltest halt immer Druck auf dem Fuß haben. So, stell dir einfach vor, du willst gleich hochspringen und so gehst du runter, dass du auch Kraft auf deinem Mittelfuß hast und den dann nach oben erzeugen kannst.
Ja, ja.
Und alles, was dazu sonst kommt, ist nur so Detailarbeit, wenn jemand irgendwas Verrücktes hat. Aber ich habe mir echt gemerkt, dass genau das passiert, was du sagst. Die Leute übertreiben den Cue dann,
voll,
überdenken es komplett. Und selbst wenn ich jetzt jemanden habe, der zum Beispiel sehr zum Hüfte nach hinten schieben tendiert, dann cue ich dem, schiebe mir meine Knie mehr nach vorne. Was macht der auf einmal? Versucht gerade runterzugehen, schiebt nur noch die Knie nach vorne, konzentriert sich überhaupt nicht mehr, Kraft aufzubringen. Und ich versuche jetzt eher immer das so zu sagen, vergiss nicht, auch die Knie nach vorne gehen zu lassen. Also sowas sage ich dann eher, anstatt irgendwie irgendwas aktiv hinzuschieben, lass die Knie in Richtung Zehen gehen, lass die Hüfte nach hinten gehen.
Ja.
Und konzentriere dich einfach Kraft durch den Fuß, also durch den Mitte des Fußes aufzubringen in den Boden.
Ja, vieles geht wirklich über den Fuß, Mitte, über dein Foot Pressure, auch wenn es immer so ein bisschen komisch angeheftetes Wort ist, weil irgendwelche Insta-Posts von Insta-Gurus über Foot Pressure gemacht wurden.
Steve DeNovi hat ja mal gesagt, ich glaube, es ging nur ums Quad, dass er eigentlich nichts cued außer das Setup. Also er cues nur das Setup und was gleich passiert und danach lässt er den Lifter einfach machen. So, und das finde ich gar nicht so falsch, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also ich finde es gerade am Anfang vor allem auch schwer, wenn jemand neu im Powerlifting ist und neu im Coaching ist, dann hat man oftmals so ein bisschen diesen Gedanken, oder hatte ich zum Beispiel früher mehr, hey, du willst den ja gleich jetzt in die richtige Bahn lenken. Jetzt bin ich aber wirklich eher so, ich schaue, wie er Kraft aufbringen kann, oder sie, wie da Kraft irgendwo zustande kommt und wie er oder sie diese auch nutzen. und nicht, hey, ich glaube, dass das am besten sein könnte, weil ich dich jetzt seit 2 Wochen kenne, weil in 2 Wochen habe ich noch nicht viel über den Athleten rausgefunden. Oder Athletin.
So, Leute, wir müssen jetzt hier langsam mal einen Sack zumachen.
Falk muss nämlich schon wieder aus.
Erstens das, zweitens haben wir hier wirklich schon eine gute 1,5 Stunden voll gequatscht und ich kann mich echt nicht mehr konzentrieren. und let's call it a day. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kona, dass du heute wieder dabei warst.
Es war wie immer,
Maxi, ein innerliches Blumenpflücken, dass du dich dazu erbarmt hast und erbarmen wirst, die Folge zu schneiden. Wenn ihr Problemchen habt, meldet euch bei PT & Plans. Nutzt den Code BIRDGANG für 0% off. Schreibt uns Nachrichten, wenn ihr Feedback habt. Und hört auf, sinnlose Threads zu posten. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder im BIRDGANG Powerlifting Podcast. Bis dahin, tschüssi.
Kuss auf die Nuss.
Tschüss.